del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Depressione. Mein Name ist nach wie vor immer noch Thomas Rettig und ja, wie ihr es heute schon hört, sind wir nicht im Studio. Ich bin heute mal bei dem schönen Wetter und zeitbedingt außerhalb. Und das ist auch mal schön, mal nicht im Studio zu sein, obwohl es da wunderschön ist. Und ich bin heute im wunderschönen Quedlinburg in der Weltkulturerbestadt. Und ja, da habe ich über eine Freundin eine junge Frau ausfindig gemacht, die begrüße ich jetzt. Sie hat uns eingeladen, die Anna Gröninger. Herzlich willkommen, Anna.
Hallo.
Anna, ich bin ja willkommen, ne? Aber gut, das ist so, ja, wie es halt eben so im Studio ist. Man begrüßt halt die Gäste. Heute sind wir ja beide Gäste. Du bei uns in der Sendung und ich oder wir dann bei dir hier in deinem wunderschönen Atelier. Worum geht es heute? Es geht um Kunst und was Kunst jetzt mit seelischer Gesundheit zu tun hat, das werden wir ja jetzt in der nächsten Zeit erfahren und ich freue mich schon riesig drauf auf dieses Interview, weil ich Kunst, obwohl ich kein Künstler bin, denke ich vielleicht, oder es ist mir eingeredet worden, genau. Ja, du schüttelst auch schon so, oder wackelst auch schon so mit dem Kopf. Aber wir hatten ja, also das ist bezogen, ich möchte einfach auch, dass Menschen jetzt denken, da kann ich nicht hingehen, weil ich bin ja kein Künstler.
Jeder Mensch ist ja ein Künstler, das hatten wir ja vorher auch schon.
Wir hatten das.
Wir waren uns da, genau, ja, stimmt, ja. Wir waren uns da einig, nur viele haben den Zugang leider nicht mehr und wissen nicht, wie es geht.
Also ich war mal in einer Therapie, sogar in einer speziellen, nicht Ergotherapie, sondern einer Kunsttherapie, da ging es um Malen.
Nice.
Und es war sehr schön, in so einer alten kleinen Orangerie war das. Es war wirklich ganz toll, klasse. Vier Pflanzen, große Fenster, okay. Also es war wirklich. Und wir kamen da hin und jeder zitterte so innerlich schon so. Ne? Und die begrüßte uns ganz nett und sagte, Mensch, wir malen heute einen Herbstbaum, es war Herbst. Und ich möchte aber nicht, dass die unten so abgehackten, geraden Strich haben. Ich möchte schon, dass die Wurzeln so rausgucken. Mhm. Die dürfen gerne rausgehen. Draußen ist so ein schöner Baum. Und da waren so die Wurzeln raus, in einem rausgegangen. Dass sie können benutzen, was sie möchten. Ob sie Buntstifte, schwarz-weiß, mit Bleistift, was sie möchten. Das dürfen sie sich aussuchen. Ne? Und die merkte natürlich, dass wir zitterten. Und dann sagte sie, sie haben alle Angst, ne? Und wir so, ja, na, logisch, was sollte man jetzt sagen? Wir hatten ja Angst. Zu versagen wahrscheinlich. Ich weiß es
genau.
Gar nicht, was das da so
ist. Nicht künstlerisch, nicht kreativ genug zu sein, damit genau. Man dem, also ich glaube, man gibt sich da dann die Erlaubnis, also man gibt dieser Person, die erkennt, ihr habt alle Angst, man stellt die auf den Podest, das ist die Künstlerin und wir lernen jetzt was von der, deswegen sind wir keine Künstler. Dass das so ein Hierarchieding irgendwie ist. Und
ja, dachten wir.
Ja,
dachten aber wir. Und die hat das ganz geschickt gemacht. Und die sagte, ja, aber sie können alle malen. Sie können alle malen. So als sie Kind waren, erinnern sie sich nochmal, ne? Was sie so gemalt haben. Auch wenn das Auto von dem Feuerwehrauto, Polizeiauto viereckig war. Aber die Oma fand es gut, die Tante fand es gut, die Eltern fand es gut. Ne? Und hier, und das war doch, und ich fühlte mich da auch so, oder, ja, ich kann ja bloß von mir sprechen, so in die Kindheit zurückversetzt, ne? Wie ich denn da bei meiner Oma so gemalt habe.
Als Kind ist es einem ja egal, wer das am Ende gut findet oder nicht, sondern man als Kind malt man ja des Malen Willens, sage ich jetzt mal. Also da ist der Prozess, ich male jetzt ein Feuerwehrauto und der Prozess, Feuerwehrauto malen, ist das, was zählt. Und nicht, ob Oma, Mama, Papa, Tante, Freund oder sonst wer das gut findet oder das als Kunst bezeichnet. So, man ist freier einfach.
Erstens, ja, man ist freier und dann sagt sie, ja. Und jeder, es war schon so leichte Strahlen im Gesicht bei jedem, so ja, jeder erinnerte sich so, wie er früher so was gemalt hat. Und dann sagt sie, ja, dann ist eins passiert. Also Spannungsbogen, was ist da passiert? Sie sind in die Schule gekommen. Ja, na klar, ja, wir machen genau. Wieder alle Jahr, wir wollen nur am Jahr machen. Ne? Und sagt sie, ja, und was ist da passiert? Da hatten sie Kunstunterricht. Ja? Und im Kunstunterricht sind sie bewertet worden. Oder in den meisten Fällen sogar entwertet worden. Und ich sofort den Disput mit meiner Zeichenlehrerin, Frau Bayer. Thomas, das ist ein Kastenkopf, das ist kein Kastenkopf. Also, für die war das ein Kastenkopf. Ja? Wenn sie jetzt gesagt hätte, aus heutiger Sicht, aus meiner heutigen Erfahrung, hätte sie vielleicht gesagt, Mensch Thomas, für mich sieht das eher so nach Kastenkopf aus. Da hätte ich gesagt, ja, für sie mag das so einzeln, für mich ist das ein schöner Kopf.
Ja,
ja. Naja, weiß ich ja nicht, ne? Aber da steckt ja heute noch drin. Ich bin jetzt 56.
Thomas,
ja.
Das ist ein Kastenkopf.
Ja, Thomas, das, ja, solange sie nicht gesagt hat, ich bin, aber das hat mich schon gewurmt. Ja? Du hast dann auf einmal...
Das ist so endgültig.
Ja, so eine 3 dann bekommen, ne? Oder eine 4 oder irgend sowas, ne? Oder auch mal eine 2. Weil du mal irgendein Blatt vielleicht schön aufkleben konntest oder irgend sowas.
Kunst bewerten ist halt gegen jede, also das spricht so gegen Kunst, es zu bewerten. Das ja, Schulsystem halt, ja.
Ja. Aber jeder, ich habe ja die Erfahrung gemacht, im Laufe meiner Recherchen, das ja auch Malen, Zeichnen, Musik, das sind ja eigentlich so, das sind ja so wichtige Dinge, die wir als Menschen im Leben brauchen.
Der Zugang zur Seele.
Ja, ja, das ist wirklich der Zugang der Seele.
Oder ein Instrument dafür irgendwie.
Ja, und jeder vernünftige Maler, wenn du den fragst, was stellt dieses Bild dar, sagt dir, du findest selber aus.
Ja, ja.
Und das, da guckst du zwar beim ersten Mal ein bisschen komisch, weil du denkst, nein, du wirst mir doch sagen können, was da drauf ist. Ne? Aber nee, und das finde ich, so im Nachhinein finde ich das sehr bemerkenswert, wenn da einer sagt, ne, mach dir selber mal. Und ich habe auch etliche Kunstwerke zu Hause und dann überlegst du so und jedes Mal kommt irgendwas anderes. Was meint der jetzt damit? Ne? Musst du jetzt den Menschen erforschen? Warum sind da jetzt drei Silhouetten von Menschen drauf? Ne? Aber das ist, man kann sich da, das ist schön, man beschäftigt sich.
Na, das Betrachten ist ja das Erforschen am Menschen. Und jeder wird da was anderes sagen. So. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Weil, was ist denn ein Kunstwerk, wo der Künstler vorgibt, ihr habt das da drin zu sehen?
Genau.
Das ist ja
genau.
Schön, wenn er das ausdrücken wollte und da irgendwie den Impuls gibt. Aber letzten Endes, Kunst soll ja deine Seele berühren und soll dein Innerstes irgendwie freisetzen. Und das ist ja bei jedem unterschiedlich, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Genau. Anna, du bist 32 Jahre jung.
Das bin ich.
Das bist du. und ja, bei mir sitzt hier so eine junge, auch künstlerisch gestaltete Dame.
Ja.
Nein, ich finde es cool. Also so Tätowierungen haben ja auch immer irgendwas mit einem selbst zu tun, was man so zum Ausdruck bringt oder bringen möchte, und das muss nicht jeder verstehen, ja, und es muss auch keiner zu irgendwas, zu einem Kunstwerk oder zu irgendwas Gestalteten sagen,
gefällt mir nicht, oder?
Ja, das, also ja. Man kann ja sagen, ich empfinde das jetzt als schön oder ich empfinde das jetzt als nicht schön, ja,
genau.
Aber was ich schlimm finde ist, das hatte ich vor einer Weile mit einer Freundin, habe ich was gesagt und dann sagte sie so, das ist scheiße.
Ich glaube,
ist es nicht.
Zwei Meinungen dürfen nebeneinander koexistieren.
Definitiv.
Oder auch
100 Meinungen. Ja, wichtig ist doch einfach, der eine sagt, ja, das berührt mich
genau.
Nicht. Oder das ist gut, das ist nicht gut. Für mich ist es nicht gut, das ist wie so ein Feedback. Ja? Und alles andere ist so ein bisschen, da fühlte ich mich auch so ein bisschen getroffen, weil das war aus meiner Sicht eine kreative Sache, die ich da geäußert habe. Und naja, sie sah das ein bisschen anders, darf sie ja, aber die Ausdrucksweise. Ne?
Mhm.
Und genau, du hast irgendwann mal den Beruf der
Keramikerin.
Keramikerin. Was ist jetzt, habe ich mich so die ganze Zeit schon gefragt, was ist der Unterschied zwischen Keramikerin oder Keramik und Keramikerin und Töpferin.
Tonerin. die Wende. Also, das heißt einfach seit der Wende, also die genaue Berufsbezeichnung ist Keramiker mit Schwerpunkt Scheibentöpfer. Aber wenn mich jemand fragt, was bist du, dann werde ich halt nicht sagen Keramiker mit Schwerpunkt Scheibentöpfer, sondern werde sagen Keramikerin. Mhm. Okay. Töpferin sage ich tatsächlich nicht ganz so oft, aber nur, weil ich das so beigebracht bekommen habe in der Berufsschule, dass es jetzt Keramikerin heißt. Und Keramikerin impliziert auch Industriekeramiker, Figurkeramformer, Porzellanmenschen, ich weiß nicht, wie die heißen, Porzellaner.
Porzellaner.
Die Leute, die in Meißen das teure Geschirr herstellen, Keramik bemalen, das impliziert das alles, deswegen Keramiker. Mhm. Und ich bin halt mit Schwerpunkt Scheibentöpfer.
Mhm. Also, ich kann zu dir kommen, oder jeder kann zu dir kommen, der sich vorher anmeldet über eine Telefonnummer, die, wo steht die, wo finde ich das?
Im Internet
einfach. Im Internet, ja. Oder wer hier mal, ich weiß gar nicht, wir sind hier in Quedlinburg auf so einem Riesenhof, was ist das hier?
Das ist die alte Samenzucht von Quedlinburg.
Also, wenn Sie meine alte Samenzucht wollen zum Töpfern, zum Keramik herstellen, dann ist das hier. Und dann melden Sie sich an und können hier drei Sachen machen.
Genau.
Einmal dieses, was habe ich mir aufgeschrieben?
Der Crashkurs an der Drehscheibe, der ist am beliebtesten.
Warum heißt es Crashkurs?
Weil ich 3,5 Jahre Ausbildung in 1,5 Stunden presse.
Ah, okay.
Und weil die Teilnehmer einen Überblick darüber bekommen sollen, was Töpfern hinter der Drehscheibe bedeutet. Wenn ich die einfach drauf lostöpfern lassen würde, dann würde da nichts entstehen. Und ich habe mir, also die Leute bezahlen dafür, um eine schöne Zeit bei mir zu haben. Hm. Und ich sorge denn dafür, dass die zu einem dass die am Ende alle ein Gefäß mitnehmen können als Erinnerung oder dass jeder es schafft, bei mir ein Gefäß zu töpfern. Hm. Und dieser erste Schritt hinter an der Töpferscheibe, zentrieren nennt sich das, den lernst du in der Ausbildung 3 Monate lang ohne Hilfestellung und das und dann kannst du immer noch nicht. Also das ist dann weißt du, wie es geht, aber brauchst noch 3 Jahre Übung. Und das will ich natürlich den Kursteilnehmern. Also deswegen ist es halt ein Crashkurs. Das will ich dir nicht antun und da muss ich ganz viel Hilfe leisten.
Mhm. Ja. Genau. Und ist das, wie viele Leute kommen da? Einer immer bloß?
Ich kann maximal 2 an der Töpferscheibe wuppen.
Wuppen, ja.
Bei den anderen Kursen, also Aufbau, Keramik, Modellieren und sowas, das geht natürlich. Mhm. Da gehen viele Teilnehmer, aber hinter der Töpferscheibe maximal 2.
Mhm. Maximal 2. Dann ist es ja auch so wirklich sehr individuell und wie du das jetzt gerade so formuliert hast, muss man ja auch, sage ich mal, so die 3-Jahres-Ausbildung in 1,5 Stunden packen.
Ja.
Als solches. Und es möchte auch jeder noch irgendwas mitnehmen. Vielleicht so eine Töpferscheibe macht man irgendwelche Gefäße, oder?
Genau.
Schätze ich jetzt mal.
Rotationssymmetrische Zylinder. Darauf baut halt alles auf.
Okay. Ja, also man... Dieses Wort habe ich auch noch nicht gehört, aber gut, das Schöne am Leben ist ja, man lernt nie aus. Das ist das eine. Das zweite ist Modellieren, hattest du jetzt, glaube ich, schon gesagt. Und das dritte ist Bemalen.
Genau.
Mhm. Aber das kriege ich ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Drehscheibe einen Topf mache, kriege ich ja das Bemalen in der 1,5 Stunden nicht mehr hin.
Nein, der trocknet dann 3 Tage, dann brenne ich ihn das erste Mal. Das ist alles, bis der fertige Topf denn da steht, vergehen mindestens 2 Wochen noch.
Aber dann müsste ich jetzt nochmal wiederkommen zum Bemalen?
Das geht. Oder ich lasse die Teilnehmer meistens entscheiden. Also ich habe so einen Glasurenkatalog. Mhm. Die suchen sich dann da eine Glasur aus und das mache ich dann.
Okay, ach, ich dachte, die malen jetzt so wie irgendwie so selber was drauf.
Das ginge auch, es ist nur. Die meisten bemalen das, was sie getöpfert haben, nicht selbst und sagen mir einfach nur, welche Farbe die haben müssen, weil es nicht darum geht. Also, es geht nicht primär darum, was am Ende bei rauskommt. Und das, also es geht nicht um das Stück, sondern es geht um die Erfahrung an sich. Töpfern.
Hat ja schon so einen heilenden, therapeutischen Hintergrund.
Ja, mehr als die Leute denken meistens.
Ja, ja, also, und das ist ja auch nichts Schlimmes, ne? wenn man das jetzt sagt, ist therapeutisch, ne? Oder heilend. Töpfern ist, glaube ich, sehr viel. Es ist Beschäftigung, es ist, ich erfahre etwas, ich gestalte etwas, ich lerne mich anders kennen wahrscheinlich.
Ich lerne mich anders kennen und das ist, glaube ich, so archaisch. Deswegen denken auch ganz, ganz viele Menschen, dass Töpfern wahnsinnig leicht ist.
Glaube ich, nee.
Ist es nicht. Aber darum geht es nicht, sondern das ist aber irgendwo in uns drin. Also irgendwo in uns ganz, ganz tief drin steckt das, meiner Meinung nach, mit Ton Gefäße zu formen für den Alltag. Und deswegen, also die Leute, die es hierher zieht, die spüren, glaube ich, diesen archaischen Ruf, sage ich jetzt mal, dass sie das mal ausprobieren wollen. Und ja, also in jedem steckt irgendwie Töpfern, weil das, glaube ich, in uns drin ist. Von ganz, 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 ganz früher noch. So behaupte ich.
Also ich selber hatte ja schon mal in meinen Therapiezeiten auch schon mit Ton zu tun. Und ich kann schon sagen, also an der Drehscheibe, oder wie ist es? Ja, Drehscheibe, habe ich es noch nicht gemacht. Das wird sicherlich mal, jetzt habe ich einen Anlaufpunkt und ich fühle mich auch sicher und wohl. Ja, nee, ist ja so. Und denke auch so auch schon durch das Vorgespräch, dass ich ja schon an meine Grenzen komme, aber dass du das, glaube ich, ganz gut beherrschst mit deiner Art, mit deinem Background, mit der Ausbildung und mit deinem Willen, das zu tun oder diese Ausbildung zu machen. Und das war ja für dich auch nicht einfach. Du hast mir erzählt, du warst mal Kellnern, das war gar nicht so deins.
Oh Gott, ja, genau.
Bei uns genau umgedreht. Ne? Ich habe lange gekellnert, ich habe lange Gastronomie gemacht. Ich brauche das Menschen. Heute bin ich auch eher ein Stück weit zurückgezogen.
Wie so man zieht sich irgendwann wie ein Eremit in die Berge zurück, weil einfach die Leute so viel von einem nehmen, finde ich.
Ja, ja. Und ich glaube auch gerade jetzt die Zeit empfinde ich als sehr fordernd von vielen Menschen, aber wenig gebend.
Ja, genau das. Genau, ja, perfekte Formulierung. Es kommt nichts mehr zurück, aber alle nehmen das, was sie, also wie selbstverständlich. Und irgendwann ist nichts mehr von einem übrig, wenn man nicht lernt, sich davor zu schützen.
Ja, und das ist auch ein Prozess. Ich kann das immer noch nicht hundertprozentig mit 56.
Ich auch nicht.
Ja, ich bin 56, ja. Das ist halt einfach immer so, das liegt, glaube ich, auch in der Erziehung. Ja.
Voll, oder?
Ja, also meine Mutter hat mir immer gelernt, ohne dass jetzt, dass sie da jemand, oder meine Mutter auch
eingriffen. Die konnten es ja auch nicht besser.
Nein, sie konnte es nicht besser. Sie war auch jung und sie hat mich eigentlich gut erzogen oder eine gute Message mitgegeben bis 1989 hat die auch funktioniert. Wem du nichts tust, der tut dir auch nichts.
Ja. Naja, im Grunde genommen ist es eigentlich ein ganz netter.
Ja, ja, also das hat auch funktioniert. Also in DDR-Zeiten, also als die Wende war ich 19, da hat das gut funktioniert.
Die DDR-Zeit hat, glaube ich, auch, also hat, wir tragen, also meine Generation, ich habe das Gefühl, wir tragen das Trauma von 3-4 Generationen auf unseren Schultern. Deswegen bestehen wir irgendwie nur aus schwarzen Schafen, habe ich den Eindruck, die das jetzt, also die aus diesem Muster so rausfallen. Und weil du auch irgendwie von dir sagtest, Burnout und so Diagnose, dass Burnout ist ja im Endeffekt eine Belastungsdepression und man bricht unter dem Druck, Depression, unter dem Druck zusammenbrechen. Ich finde, bei ganz vielen, das beobachte ich jetzt in meiner Altersgruppe sozusagen, ist Burnout, also ist dieses Burnout-Vorkommen, sag ich jetzt mal, oder die Diagnose Burnout, so von der Seele, der letzte Ruf, so entweder begreifst du es jetzt oder nie. Dass die durch einen Burnout sozusagen wie wachgerüttelt werden und dann erst irgendwie zu ihrem wahren Selbst finden, sag ich jetzt mal.
Ja, 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 also ich sag ja auch immer. Ne?
Lernen durch Schmerz.
Ja, lernen durch Schmerz ist eine Sache. Dann Erfahrung sammeln und Erfahrung sammeln und ich habe den Tag was Schönes gehört, Fehler ist keine Niederlage. Die natürlich Fehler gehören zum Erfolg.
Fehler macht man nie genug, denn aus Fehlern wird man klug.
Genau. Ja, und ja, aus Fehlern wird man klug. Und manche, so wie ich zum Beispiel, zähle mich dazu, ich mache manche Fehler dreimal.
Ich mache sie zehnmal, bis ich fast dran sterbe. Und dann lerne ich eben. Mir muss es so schlecht gehen.
Ja.
Mein Ego muss erstmal gebrochen werden, bis ich lerne aus meinem Verhalten. Und das, ich habe halt Steinbock, übelstes Schweine-Ego. Das muss erstmal wer hinkriegen, dass das sich auflockert.
Ja, in dem Moment grüße ich mal meine liebe Mama. Hallo Hanna, die heute nicht mit in der Sendung ist, weil die ja sonst meistens eine Buchrezitation macht. Siehst du, Mutti, es gibt noch andere Menschen, die machen den Fehler auch nicht bloß einmal. Das ist manchmal so. Das ist
menschlich, glaube ich. Ne? Wir lernen bis ans Ende unseres Lebens. Also ich glaube, wir sind erst wir, wenn wir da Augen zu machen.
Ja, dann ist man fertig. Also ein Freund hat mal zu mir gesagt, Tommy, du musst ein Leben lang lernen. Ja, wenn du nicht mehr lernst, dann ist es Zeit für die Kiste. Und ich habe irgendwie Angst vor der Kiste.
Ich komme.
Doch, nicht Angst, so, nein, ich, mittlerweile bin ich ja, oder damals hatte ich so ein bisschen Ding, wenn du sterben willst du nicht, da lernst du mal jetzt, da war ich 20.
Na, da warst du ja auch noch nicht an der Zeit. Also ich habe keine Angst vom Tod, an sich, ich habe...
Nee, im Laufe der Zeit habe ich so viel gemacht und Erfahrungen gesammelt, wo ich die auch nicht mehr habe. Also,
damals wirst du wahrscheinlich noch dieses Leistungsbewusstsein, was dich halt letzten Endes in Burnout getrieben hat,
so definitiv.
Ich habe noch nichts geschafft, ich kann jetzt noch nicht, und daher kommt ja dann die Angst vorm
Tod vielleicht. Sogar, ja. Aber dann habe ich zumindest verstanden, dass es wichtig ist. Also ich hatte mal so von 14 bis zu der Zeit auch eine Krise, eine Phase, viel auch passiert. Habe dann auch in der Schule nicht mehr so richtig meiner Staatsbürgerkunde-Lehrerin geglaubt, was Lenin angeblich wohl gesagt hätte, lernen, lernen, nochmals lernen, das kam bei mir nie an.
Weil du bei unserem Vorgespräch hast du den Augenmerk so auf das Wort Krise genommen, fand ich, also gebracht. Und jetzt, weil du das erzählst, finde ich oder kann erkennen, worauf du hinaus willst. Also ich glaube, jeder Mensch braucht eine Krise oder jedem Menschen begegnet die eine, seine Krise, also damit sich ein Bewusstsein öffnet. Und weil du gerade sagtest, deine Staatskundelehrerin.
Staatsbürgerkundelehrerin.
Upsi. Staatskundelehrerin. Natürlich glaubst du das nicht mehr, weil es totaler Humbug ist. So, man muss ja auf seine eigene. Also du hast dir halt nichts mehr diktieren lassen, so, ne?
Ja.
Und das, ich glaube, das passiert nur, wenn es einem richtig dreckig ging. Ja, also als Folge deshalb mal.
Ja. Also das.
Bewusstseinsöffnung mehr oder weniger. So.
Ja, ich weiß auch nicht. Also jedenfalls war ich ein Revoluzer und das hat man in der DDR dann auch honoriert mit Besuchen der Staatssicherheit und so weiter.
Scheiße.
Ja. Und aber ich lebe ja noch.
Was einen nicht umbringt.
Genau, das macht einen
zarter.
Zarter, genau. Das ist genau. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden.
Töpfern.
Sind wir hier noch beim Töpfern? Nein. also wie gesagt, wir waren ja nun bei dem künstlerischen Aspekt, bei dem Töpfern, und dass manche Menschen wirklich dann erst, die denken, die kommen hierher, Töpfern liegt in unserer Uhr. Dings drin? Als erstes war wahrscheinlich irgendwie was sie klopft oder sie dreht.
Ich glaube nicht, dass sie das denken, sondern dass das irgendwie, weil das in denen drin ist, dass das zu dem Denken führt.
Nein, ich meine ganz früher, dass man, weil du vorhin sagtest, dieses Töpfern ist so ein Urding von uns, ne, aus der Urgesellschaft. Und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich auch jeder mal probiert hat und wer es halt...
Ich denke, da waren die Menschen viel mehr bei sich.
Naja.
Also hatten noch nicht die... Da ging's wirklich ums Überleben. Wenn du alleine in deiner Höhle geblieben bist, ist die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass du gestorben bist. So, und da war die Gemeinschaft noch viel mehr im Vordergrund, das, was ich brauche, jage ich, und nicht diese Gesellschaft im Überfluss und alle sind mit den Gedanken woanders, nur nicht bei sich selber, sondern...
Und einen Zusatz möchte ich noch dazu sagen, der auch, glaube ich, ganz wichtig ist. Wenn ich was brauche, jage ich, aber es war ja nicht jeder Jäger.
Genau.
Es ist ja, und das ist ja das, was
eine
man heute...
Eine klare Aufgabenverteilung.
Genau, jeder das, was er konnte.
Genau, ja.
Und heute machen sie, das hat mal, das hat mal ein Kollege von mir gesagt, heutzutage will man uns, macht man aus uns eine eierlegende Wollmilchsau.
Geiles Wort, ja.
Ja, das genau.
Genau.
Ja, und ich sage mal, da brauchen wir uns ja nicht zu wundern, dass wir stets und ständig an unseren
Grenzen... Der Fokus ist so verloren gegangen.
Ja, genau. So. Und ich sag mal, deswegen fand ich das so schön, dass du das auch so offen gesagt hast. Ich habe mal gekannt, so war ja voll blöde, überhaupt nicht meins, aber du hast es gemacht, du hast die Erfahrung gesammelt und hast dann den Schluss gemacht, du wolltest schon immer Töpferin werden, Keramikerin.
Ich wünschte, das wäre so gewesen. Ich bin an der Töpferei vorbeigegangen, dachte ich, scheiße, ich muss irgendwie Geld verdienen. Denn das war wirklich wie so vom Universum so. Da stand ganz groß Töpferei und ich habe mir so gesagt, ich bewerbe mich jetzt, ich werde Töpferin. Und das war's. Also das hatte nicht diesen, ich wäre gern so gewesen, ich wollte schon immer töpfern und das ist meine Berufung. Nein, ich bin gekündigt worden und bin dann an der Töpferei vorbeigegangen, weil ich Geld brauchte und habe mich dann da beworben und war die nächsten 4 Jahre noch ärmer als vorher. Aber ja, reicher im Geiste.
Reicher im Geiste und kreativer. Das gehört aber irgendwie dazu. Ne? Und beim ersten Betrieb hat es, glaube ich, gar nicht so geklappt, ne?
Der Mann konnte mit starken Frauen nicht umgehen, ich weiß es nicht, nein, der hat sich ein bisschen übernommen und hat mich dann zuerst gekündigt und meine Mitstreiterin, weiß nicht, ob das Mitstreiterin ist,
ja,
ein Vierteljahr später und er hat, um mich zu trösten, gesagt, Anna, wer Keramikerin werden will, der wird auch Keramiker. Ja, und das bin ich dann geworden.
Da hat er ja recht.
Er hatte recht, ja.
Er hatte recht behalten, er konnte es nicht leisten.
Ja.
Ja. Ja, gut.
Er wusste nicht mehr, worauf er sich einlässt.
Ja, also. Ja, gut. Manchmal hat man ja so, ein Teil des Gehirns sagt, ich habe eine Vision, das würde ich gerne machen. Und dann sagt die andere, okay,
er
dann
konnte nicht Nein sagen.
Ja, oder so, ne?
Ich habe auch aber nicht locker gelassen. Also das, ich kann es ihm nicht, ich nehme ihm das gar nicht übel. Nein. Der war halt mit dem Gedanken auch gar nicht bei sich zu der Zeit. Der konnte das wirklich einfach nicht leisten. So, aber es ist trotzdem guter.
Ja, das ist ja auch, sage ich jetzt mal, dass man da nicht nachtragend ist. Das ist auch was Schönes, dass man dann einfach sagt, okay, in dem Moment war es sicherlich schmerzlich.
Oh ja.
Aber mit der Reflexion, auch mit der Selbstreflexion habe ich erkannt, es ist ein guter. Und er konnte das einfach nicht leisten und lieber ist es so.
Es lag nicht an mir.
Ja, ja.
So, dass, also ich finde, eine Kündigung kriegen ist schon irgendwie dolle.
Ja,
das war meine erste Kündigung. Also das mit dem Kellnern da, das, ich wusste, dass das nur nicht auf Dauer ist. Aber du hast dann was gefunden, dein Traumjob, und du wirst dann aus der Kalten heraus gekündigt. Das braucht dich aber vielleicht auch. So ein Brett vom Kopf einfach.
Ja, das ist, brauchen wir alle mal. Und wir sehen ja, was heutzutage passiert mit den jungen Menschen. Ja, da ist ja jeder, die Helikoptermutter springt da rum. Boah, und da ist ein dies und jenes. Lehrer möchte ich heute auch nicht mehr sein.
Ja, ich möchte aber auch keine, ja.
Gut, das ist halt einfach, ich glaube, weil du sagtest, deine Generation hat jetzt mit den Traumata von mehreren Generationen zu tun. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so, so Stück für Stück ist es alles immer so, was ich so beobachte, alles verweichlicht worden. Ja,
genau.
Also es gibt kaum noch, es gibt junge Menschen, die einen Beruf erlernen, ihren Beruf, den sie gerne möchten, nicht von den Eltern diktiert. Ne? Du musst jetzt Banker werden, weil da gibt es jetzt gerade gutes Geld, oder du musst Beamter werden, oder du musst sonst irgendwas werden. Ja, das ist ja, mir ging das ja damals auch so, ich durfte ja meiner Berufung auch nicht nachgeben.
Genau, und das ist halt, das finde ich schlimm, aber es hat sich ja ins extreme Gegenteil entwickelt. Also, dass jeder von allem ein bisschen macht, aber keiner mehr was zu Ende bringt.
Und die Eltern wollen ja, klar, ich verstehe das, die Eltern wollen, dass ihr Kind einen guten Beruf finden, ja, und ich habe dann damals aber auch gesagt, nee, mit meiner Tochter, also oder damals habe ich gesagt, mit meinem Kind würde ich das irgendwann mal anders machen. Und wir haben eine Tochter und wir haben das anders gemacht. Ja? Also ich habe gesagt, was willst du lernen? Was willst du lernen? Ja,
die Selbstentfaltung wieder ein bisschen
einfach so. Ja, und das finde ich auch so wichtig. Und ich finde das schlimm, auch so bei mein letzter Aufenthalt in einer Klinik war eine Reha vor Rente. da, die Kliniken sind ja voll mit Verwaltungsangestellten.
Ja, und nie ihren Traum irgendwie gelebt haben.
Und Beamte.
Ja. Ja.
Und das sind ja die, die hängen da wie so ein Schluck Wasser. Und dann fragst du so...
Die sind richtig runter dann auch.
Ja, ja. Aber sag ich so, ja, also jeder, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Burnout beschäftigt, dann machst du nach dem Burnout komplett was anderes.
Genau, ja.
Weil wenn du das nicht machst, brauchst du dich vom nächsten Burnout nicht zu wundern.
Und die meisten, die Burnout haben, sind ja eigentlich ein Jahr später genau wieder drin.
Ja, weil die wollen dann, die können es gar nicht abwarten, dass sie...
Die kennen sich nicht, finde ich.
Ja, die laufen auf Arbeit, weil vielleicht der Arbeitgeber schon angerufen hat.
Ja.
Ja, Mensch, du, wann bist du wieder da?
In einem halben Jahr bin ich wieder fit.
Ja, und das ist mir zu lange, wir bräuchten die ein bisschen früher.
Und dann machen die sich im Burnout noch den Druck, bald wieder das Burnout nicht mehr zu haben. Und so, das ist Wahnsinn. Also ich habe da auch ganz großen Respekt vor. Und ich finde, Burnout ist so eine notwendige Krankheit, sage ich jetzt mal, damit die Leute eigentlich zu sich finden. Ich freue mich, mein Kumpel, mein sehr guter Freund hat gerade Burnout-Diagnose. Mhm. Richtig mit Tinnitus und sowas alles. Und am Anfang bin ich gar nicht an den rangekommen. Und jetzt ist er voll so, Anna, ich würde am liebsten gar nicht mehr arbeiten gehen. Ich würde am liebsten auf irgendeine Insel und dann mal gucken, malen oder so. Und da jetzt geht es in die richtige Richtung. Ich meine, das kann es natürlich auch nicht sein, ja, aber also ich will mich da jetzt nicht...
Warum nicht?
Zu weit aus. Also weil ich, wenn er damit jetzt anfangen würde, wüsste ich nicht, ob er sich dann nicht in den nächsten... Maße mir das ja nur an, dieses Urteil. Ich denke, das ist noch ein bisschen zu Larifari, sage ich jetzt mal. Also er hat jetzt die Grundrichtung erkannt, in die es gehen darf, aber da fehlen noch ein paar Details, glaube ich.
Ja gut, das ist ja auch ein Prozess, ist ja auch ein Weg, ist ja auch eine neue Ausrichtung.
Voll.
Ja, und wie gesagt, als mir das damals passiert ist, ich wusste nicht mehr, ich habe so viel in meinem Leben schon gemacht gehabt, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte.
Weil nichts davon, glaube ich, du warst, oder? Also wirklich du.
Genau,
ja.
Genau. Also ich habe zwar meine Gastronomie oder die Gastronomie und auch die Tätigkeit als Promoter für französische Nahrungs- und Genussmittel, das habe ich, ich liebe Lebensmittel. Ne? Also
ja.
Das ist jetzt zwar der Slogan einer Kette, aber ich liebe halt einfach Lebensmittel,
ja.
Auch gute Lebensmittel und gut hergestellte Lebensmittel, weil wie gesagt, auch meine Urgroßeltern hatten Viehzeich, wie sie mal gesagt haben, die stammten aus Schlesien. Beide Viecher, genau. Und ich habe das alles miterlebt.
In eine Fliege gelegt bekommen.
Ja, ich habe das, Hühner, Enten, Gänse, Schweine, was weiß ich, ja. Und das war alles liebevoll, ja.
Also, dass das auch ein Prozess ist, dass man etwas geben muss, um etwas von denen zu bekommen. So. Also man muss schlachten können, um Fleisch zu essen, sozusagen.
Ja, sowas. Ja. Und wie gesagt, ein Teil unserer Familie, die sind...
auch super archaisch übrigens. Finde ich. Also so dieses...
Du musst auch eine Mohrrübe aus der Erde holen.
Genau, ja, aber man muss erstmal was tun. Also man muss immer was geben, um was zu bekommen, finde ich. Und das ist in der jetzigen Generation, die holen sich Fleisch im Supermarkt in Scheibenform und wissen aber nicht, dass es dazu... Also ich glaube, denen ist das nicht bewusst, dass es dazu gehört, ein Tier zu schlachten.
Das ist vielen nicht bewusst. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, da war auch so ein Interview mit einer jungen Frau und die dachte, Eier werden produziert.
Geil.
Die wusste nicht, dass es da einen Huhn dazu gibt.
Wahnsinn.
Ja, und das ist, wo ich mich einfach frage...
Wo kommt der denn her?
Wo kommt dieses... Also für mich ist das schon Blödheit.
Das ist Unbewusstsein. Das ist sich seiner selbst und seiner Umgebung nicht bewusst sein.
Also... ich meine, ich weiß es von einer Freundin, die macht so mit so Kinder- und Jugendprojekte und dann sagt sie, ja, dann kamen die so und dann sollten die da was rausziehen. Dann hat sie gefragt, und was ist das jetzt? Dann haben die gesagt, Radieschen. Dann sagt sie, für Radieschen ein bisschen groß. Ein großes Radieschen. Nein, es war eine Rübe.
Ja.
Eine Zuckerrübe. Aber ja, ich meine, wir hatten ja früher noch Schulgarten. Das ist ja auch kreativ. Auch. Ja, das ist ja auch was Kreatives. Ja, also schon... ich glaube, wir sind hier schon richtig und alles, was einem wirklich rauslockt, und das ist halt einfach wirklich also auch wenn man denkt, man ist glücklich, aber man kann ja immer noch
gucken. Hast du gedacht, du bist glücklich? In deinem Job hast du jemals bewusst in der Gastro, also in der Gastrozeit gedacht, das, was ich mache, macht mich glücklich, oder hast du nur funktioniert und warst denn stolz auf das, was du geleistet hast noch?
Es gab auch glückliche Momente. Es gab viele glückliche Momente.
Mit der Arbeit oder privat?
Mit der Arbeit.
Okay.
Du hast ja jetzt gerade. Also ich war, ich habe als, also ich habe als Angestellter gearbeitet in der Gastronomie und ich habe auch jahrelang selbst, sage ich jetzt mal, ein Unternehmen gehabt.
Ja.
Das ist halt stressig.
Ja, voll. Ja?
Also Gastronomie und das ist halt einfach, da bist du ja auch Künstler. Du bist ja,
voll.
Du bist ja auch als Gastronom, wenn du ein Essen zauberst.
Es ist ja nicht nur das Essen, es ist ja, wie gehe ich mit den ganzen Mitarbeitern um, wie plane ich ein Event und sowas. Das ist auch so vielseitig.
Ja, ja, aber alleine, also auch, ich habe immer gesagt, ich bin Kreateur de Tablon, also der Kreateur des Tellers, weißt du?
Ja.
Und das ist halt einfach so. Und das macht ja auch Spaß, ja, damit zu spielen und zu machen. Das ist meines Erachtens Kunst, Handwerk ist Kunst.
Voll. Voll.
Ja, und heutzutage, da gehst du halt, was ist denn heute noch Kunst? Es kann doch gar nicht mal unterscheiden, ob das jetzt nur die gepresste Henpen ist hier aus China,
ja,
oder ob das eine geklöppelte, gestoßen ist, wo der halt da 3 Tage beschäftigt ist, die kostet immer ein bisschen mehr. Da fragst du dich, wo ist der Unterschied?
Ja? Die habe ich aber nur, um den Regen zu stellen, weil der Regen denn damit Musik macht.
Ah, der Regen macht Musik.
Das ist also, wenn da die Regentropfen drauf dingsen, dann gibt es da auch eine Melodie.
Mhm. Also, ich bin jetzt nicht der Regen, bloß dass man mal hört, von was wir sprechen. Dann. Das ist übrigens auch sehr, sehr harmonisch für Kinder, ne? So kleine Hände und dann diese kleine Zunge.
Die kann man, finde ich, Zungentrommel
heißt. Zungentrommel. Ich habe eine große.
Geil.
Die heißt Tanki. Ja, immer schön ins Mikro rein.
Entschuldigung.
Matze mal ein bisschen runterziehen wahrscheinlich. ich habe eine große, die ist aus dem Ausdehnungsgefäß einer Heizungsanlage und die ist beidseitig.
Geil. Aus dem Ausdehnungsgefäß einer Heizungsanlage, ja, also aus diesem Kessel?
Nee, das gibt so einen Ausdehnungsbereich, der hängt über dem Kessel und das sieht aus wie so ein UFO.
Das ist ja cool.
Ja, und das stellt einer her und die machen das sehr individuell, die machen das von beiden Seiten, 2 Tonarten.
Wahnsinn.
Und dann wird das noch individuell, kannst du das noch gestalten lassen, wie das farblich das, also ich liebe Nashörner, die grüne Schleife ist drauf, Gegenstück mit der Siedlung psychisch erkrankter Menschen, und mein Name steht drauf, und es ist orange und grün, das sind so meine Lieblingsfarben, und das ist cool. Aber da kann ich dir gerne mal den Kontakt herstellen.
Sehr gerne.
Also das macht auch...
Klöppeln die auch? Also die anderen sind ja so gehämmert, aber, oder ist das nur dieser Kessel?
Der Kessel, und dann wird das genauso
reingeschrieben.
Dann wird das reingeschlitzt, so wie hier.
Geil.
Bloß in groß.
Cool, das ist eine übelst gute Idee.
Ja, und dann sind die Teile hier, wo man die Klöppel, wo man draufklopft, die sind halt größer.
Ja.
Und das ist eine tolle Geschichte. Also zumal du hast auch zwei Tonarten. Wie gesagt, ich hatte ja auch früher das Problem, Musik. Das ja auch Kunst ist und auch wichtig ist, also einmal das Singen und einmal das Musizieren. Ja, da wurde ich auch schon sehr zeitig ausgenockt.
Warum?
Naja, siehst du, kannst eh nicht singen, wie dein Vater, der konnte es auch schon nicht.
Oh,
das ist so eine Message, die du so mitkriegst.
Ja, danke, einfach danke. Gut, mach ich nie wieder, ciao.
Ja, und wenn ich zur Leistungskontrolle dran war, wenn die meinen Namen aufriefen, hat die ganze Klasse schon gelacht.
Oh,
also ich vorne war, da lagen die schon alle unter den Tischen vor Lachen.
Das ist pädagogisch auch so unwertvoll, was die Leute da geleistet haben.
Ja, das waren alles Kinder, wir waren Kinder. Ne?
Ja.
Und der Lehrer hat sich wirklich, sag ich jetzt mal, eine Mühe gegeben, der hat dann auch Instrumente von zu Hause mitgebracht. Aber ich hatte so eine Blockade.
Hatte ich auch. Ich fand dieses Vorsingen vor der Klasse auch mal ganz schlimm. Das war für mich das Schlimmste, was es gibt. Und ich verstehe es auch bis heute nicht, warum das sein muss.
Ja, also ich habe mich dann sogar mal in so einen komischen Chor angemeldet, weil ich dachte, vielleicht verliere ich ja da die Hämmer. Naja, die haben mir gesagt, Thomas G. Und naja, gut, dann ist das so. Und ich singe trotzdem gerne unter der Dusche. Ich singe gerne für mich und ich habe sogar auch mal, wir haben das Trauma überwunden. Ich habe mal zum, ich glaube, 65. Geburtstag meiner Mutter mit einem Freund, der so Musikpassagen einspielt, der auch alle Songtracks hat und so weiter und da auch sehr begnadet ist, habe ich ihr ein Lied gesungen. Ach, und schön. Er hat das begleitet. Über 7 Brücken musst du gehen von Karat. Oh. Wir haben 8 Stunden gebraucht, um da 4 Minuten Song drauf zu kriegen. Ja. Aber wir waren beide so stolz, dass wir das wirklich... Und als das gespielt wurde, da standen natürlich auch jedem die Tränen in den Augen.
Natürlich. Ne?
Also das war schon... Wir haben reingefeiert und dann habe ich erstmal zu um 12 dann Hells Bells, die Glocken von AC/DC, ne? Und dann irgendwann kriegt er meine Mutter, wo ist mein Sohn? Und dann habe ich gesagt, ich habe noch ein schönes Geschenk.
Oh Gott, gleich abgeklappt.
Ich wusste es ja nicht, aber die haben alle, die lagen sich alle in den Arm, die haben alle geheult und das war für mich auch so ein Ding, es ist nicht perfekt, es muss auch nicht perfekt sein.
War die Blockade damit weg?
Ja, ich singe jetzt und wenn jetzt einer zu mir sagt, du kannst nicht singen, sage ich, hör weg, genau. Ne? Ich sage, ja, so ich kann wahrscheinlich auch so den Takt nicht halten, aber ich klopfe halt gerne irgendwo drauf und mache halt und sag mal so eine Handpen oder so eine Tanki, das ist eben schon, das ist so im Einklang, da kann man schon mal so, da kriegt man auch schon mal so das Gefühl, so ein Flow, ich kann ein Instrument spielen, das hört sich schön
an.
Ja, und das ist so. Und ich dachte früher immer, die werden gepresst. Werden ja gar nicht gepresst. Selbst die aussehen wie gepresst, die so dünn sind. Ne? Ja. Es gibt ja wirklich Spektrum von 750 bis was weiß ich. Ich habe letztens 2 Leute kennengelernt. Beide unabhängig voneinander kostet so ein Teil 4.500 Euro.
Es gibt auch so einen Typ, der macht die, der hämmert die.
Ja, ja.
Und der sucht, also du meldest dich denn da an, und der sucht die Handpan für dich aus. Und die musst du dann nehmen oder du hast Pech.
Ah, okay.
Also auch
so macht aber Sinn. Macht für mich, es ist ja auch, wenn du so eine Klangschale hast. Ich habe einmal eine in der Hand gehabt, da habe ich gesagt, die nehme ich.
Du hast das aber entschieden.
Ich habe das entschieden, ja.
Genau. Und das finde ich, also da gehe ich total mit.
Ja.
Aber.
Ach, der sucht die für mich aus?
Ja, und, das finde ich seltsam. Also welche,
das ich auch seltsam.
Welcher du, also das ist auch schon wieder so ein bisschen sektenmäßig irgendwie so.
Ja, okay.
Das ist ja seine Schöpfung und er sucht dann seiner Schöpfung Richtung. Den Besitzer. Das finde ich alles ein bisschen von oben herab irgendwie.
Ja. Aber gut, hätte jetzt sein können, dass der jetzt so sagt, okay, ich horch mal mit meinen 1000 Sachen, auf welche Tonart du anspringst.
Das wird er bestimmt auch so machen, aber so.
Und dann kreieren, auf den abgestimmt, aber schon mit dem.
Nee, die gibt es schon. Also die Trommel, die du da bei ihm kaufen möchtest oder kaufst, gibt es schon. Er entscheidet nur, welche du bekommst, ohne dich jemals gesehen zu haben.
Ja, nee, das finde ich doof. Also das andere würde ich gut finden.
Aber vielleicht weiß ich darüber einfach zu wenig. So, vielleicht ist es einfach...
Wir werden mal recherchieren.
Ja.
Wir werden mal recherchieren. Ja, naja, es ist ja... Nee, das sind ja so Dinge, die mich jetzt heiß machen, wo ich einfach denke, naja, das kann ja jetzt auch irgendwo nicht sein. Und wir haben ja im Vorgespräch auch... sage ich mal, über noch ein paar andere Themen gesprochen und ich finde ja auch immer so, viele Menschen sind ja doch auch noch so gutgläubig, ja, und andere können halt einfach, haben halt so einen Draht, was für mich unerklärlich ist, die haben eine Art, Menschen von etwas zu überzeugen, von dem, was sie gar nicht brauchen.
Ja.
Also ich war mal, als ich jung war, Zeitungsdrücker, ne? Ich war jung, brauchte die Erfahrung, das Geld, was ich nie verdient habe, weil ich hatte dann, ich war immer so blockiert, weil ich kann keinen
verarschen. Niemandem was andrehen.
Ja, und so, ich habe da mal meine Oma gesehen, weißt du,
ja.
Meine Oma aufgemacht, das war schon vorbei. Ja. Und da gab es welche, die haben so 17 Scheine am Tag geschrieben, wo ich mir einfach fragte, wo ich einfach denke...
So ein Arschlecker eigentlich.
Aber auch so eine Typen, die dahinter steckten, frisch aus dem Knast gekommen, ich werde mal Drücker, weißt du?
Ja.
So, wo ich einfach denke...
Damals hieß es ja wenigstens noch Drücker, jetzt heißt es Konzeptmarketing oder nur weil es halt auf Deutschland, in Deutschland ist das Schneeballprinzip ja verboten.
Mhm.
Und deswegen nennen sie es hier Konzeptmarketing. Das haben auch ein paar Bekannte gemacht mit so einer Ernährungssekte. Das könnte ich niemals machen. Niemals.
Nee. Also ich habe auch wirklich in meinem Leben auch immer Jobs abgelehnt. Ich habe das probiert, wenn es nichts für mich war.
Ja.
Da konnten die mir noch so viel Geld geben.
Ja, Fakt.
Das kann ich nicht. Ne? Also ich muss es spüren, ich muss es fühlen und alles andere...
Das muss echt sein.
Das muss echt sein, definitiv. Ja. Und ich sag mal, wir haben so schöne Naturlebensmittel und es funktioniert so schön. Und es gibt nicht nur Massentierhaltung oder genau. Ne, es gibt wirklich, ich habe in Frankreich Konzepte gesehen, es gibt in Deutschland mittlerweile Konzepte. Und am liebsten ist es, wenn jetzt Freunde von uns, die haben sich jetzt so eine Rinder gekauft, ja, wo du einfach sagst, die siehst du da, die fütterst du auch, die stehen da auf der Weide, die haben da, was weiß ich, ihre drei Seiten Stall und wo die drunter sind, die sind immer in der frischen Luft, Mutter-Kalb-Haltung, ja, und da weißt du eben, wenn du da mal so ein Schlachtefest machst,
ja.
Was du hast,
ja.
Ja, und das Ganze mit einem ganz, ganz ruhigen.
Es ist auch respektvoller
ja.
Der Natur gegenüber.
Ja, klar. Und wie gesagt, es gibt in Frankreich.
Den Leben.
Ja, es gibt in Frankreich dieses Konzept La Rouge. Das ist, kannst du für sämtliche Sachen machen, die das im Tierbereich, das so nah wie möglich am Ursprung
geil.
Des Tieres.
Nice.
Ja, das wird auch wirklich von drei Stellen kontrolliert. Du kannst dich auch nicht selber füttern. Also du kannst sie selber füttern, aber du musst das, was du an Fläche hast,
ja.
Wo du vielleicht, der eine macht Weizen, der andere, wie sind die Genossenschaften dann, die schließen sich zusammen, der eine produziert das, der andere produziert das.
Das ist aber alles in die...
Und es wird alles in die Genossenschaft gebracht und da wird zugeteilt, was heißt, du hast 3000 Hühner,
ja.
Du kriegst jetzt so und so viel Nahrung, also so und so viel Kilo und du hast bloß 2000 Hühner.
Geil.
Das wird genau alles, dass sie nicht zu viel, kein schlechtes Futter kriegen, sondern wirklich nur die reine Natur. Also wir haben uns das da in Reims haben wir uns das angeschaut. Also ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Das gibt es auch für Fische, für...
So sollte es sein.
So sollte es sein. Das kostet zwar ein bisschen mehr Geld, aber dann weiß ich wenigstens, was ich habe. Und wenn ich da ein Stück Fleisch esse, dann kaue ich halt mehr, dann brauche ich länger und dann bin ich eher satt.
Ja. Na? Und das, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Kunst ist mannigfaltig. Ja, wir müssen uns bloß die Zeit nehmen, um uns halt einfach mal aus diesem hektischen Alltag herauszunehmen und dann halt einfach mal zum Töpfern zu gehen oder zum Malen oder zum was weiß ich, was man noch so, zum Singen. Ja, und wenn es nicht ist, ist es nicht. Aber man hat eine Erfahrung gemacht oder, ja, Erfahrung macht man ja immer. Ja. Es kann ja wirklich sein, dass man jetzt sagt, ich kriege hier einen geraden Strich hin. Ja.
Ja, dann bleibt er halt schief.
Ja, dann bleibt er schief.
Ich glaube, mit jeder Erfahrung, also ich glaube, es geht doch darum, ob man Freude daran hat.
Ja, du musst sagen, also wenn du sagst, genau, das ist so, glaube ich, für so ein Punkt, wo du sagst, okay, ist egal, wie es aussieht, aber es ist schön.
Es hat mir Spaß gemacht.
Es ist schön, für mich ist es schön. Ich konnte mir begegnen und... Bernburg, wo ich herstamme ursprünglich, gibt es ja auch so eine, also heute Salus GmbH, GmbH, und früher war das ja schon Bezirkskrankenhaus zu DDR-Zeiten und von einem Klassenfreund von mir, die Eltern arbeiteten dort und wenn wir so Bazar hatten, ja wie nannte sich das denn, das eine war Kuchenbazar und das andere war irgendwie so, wo man irgendwelche Sachen verkauft hat. Ne, so.
Ja.
Und da brachte der so...
Handwerksbazar.
Ja, allgemein, der eine hat Spielzeugautos mitgebracht, die andere hat ihre Puppen mitgebracht. Und ja...
Also im Endeffekt das, was heute Flohmarkt ist.
Was heute Flohmarkt ist, genau. Und das haben wir in der Schule gemacht und da habe ich noch so ein kleines, weiß ich nicht, Milchkännchen, eine Tonkunst, also wirklich, das habe ich heute noch, das habe ich damals gekauft, weil ich jetzt einfach, weiß ich gar nicht, wertgeschätzt habe, dass ja. Die Eltern da arbeiten. Ich wusste auch, mit was für Menschen die arbeiten, mit geistig Behinderten.
Ja.
Ja, und es kommt da so eine schöne Vase raus.
Ja.
Ja, und du weißt ja selber auch, ich weiß nicht, als ich das erste Mal selber glasiert habe, da kam eine, du, ich habe dein Häuschen gekauft. Also ich habe das selber nicht getöpfert, ich habe das bloß, weil ich da bloß eine Stunde mal hin musste, glasiert. Und da habe ich gesagt, nee, ich will das nicht kaufen. Ich habe es ja nicht gestaltet. Und dann kam einer und sagte, Thomas, ihr habt ein Häuschen gekauft. Welches Häuschen? Ich dachte, die hat mein Haus gekauft. Nein.
Ja. Das wüsste ich aber doch.
Das wüsste ich doch. dann zeigte mir das. Nee, das war ich nicht. Doch. Ich sage, nee, ich habe doch da eine andere Farbe genommen. Und das wird ja beim Glasieren nochmal ganz anders. Und ich so, Also ich war überwältigt von dem, was da rausgekommen ist. Weil als ich es bemalt habe, fand ich es ein bisschen doof.
Aber genau, das ist das, was Keramik so bezaubernd für mich macht, dass du mit allem, was dir im Schulunterricht beigebracht wird, Farbkreislehre und so ein TÜNEF, das bricht das alles nochmal, weil das alles Schwermetalloxide sind und da kannst du nichts miteinander mischen, sondern es geht auf chemische Prozesse zurück. So, und alles, was du über die Farbenlehre in der Schule hattest, kannst du hinter dir lassen in der Keramik.
Nee, aber das war so ein Wow-Effekt für mich, so, weil ich dachte, ja, ich habe da schon so eine Farbe, aber das war doch nicht die Farbe. Und dann bin ich da hin, ich sage, wie kann denn sowas sein zu der Therapeutin? Ich sage, das habe ich doch ja nicht.
Das hier wird doch nicht.
Das habe ich doch. Sagte ich, naja, und dann hat die mir versucht, das so ein bisschen zu erklären. Ja, das hält nochmal auf, das explodiert und da, auch wie du jetzt gerade sagst, chemische Prozesse. Und ich war so geflasht von dieser Farbe und was da so passiert ist mit diesem Häuschen. Also ich habe mir schon so Mühe gegeben und auf einmal war da so sich das kleine Kreuz, was im Fensterladen war.
War weg.
Das war groß auf einmal.
Hat sich ausgebreitet.
Ja, hat sich ausgebreitet. Weißt du, wo ich habe gesagt, wow. Das ist so, das Schöne, was dabei auch passieren kann.
Du gibst halt die Kontrolle ab. Also ob du willst oder nicht, bei Keramik.
Ja.
Und also zumindest beim Glasieren.
Beim Glasieren, genau. Und das war eine Riesenerfahrung, weil ich ja auch so ein Mensch bin. Ich habe immer gerne alles unter Kontrolle.
Ja.
Ja. Kennst du vielleicht?
Ja, voll gut. Ja,
nickend.
Natürlich.
Nickenderweise. Zum
ich bestätige zu 100%.
Ja, gut. Und hatte auch lange Flugangst und das habe ich auch überwunden.
Flug?
Flug.
Also, ups.
Flug. Nein, ich komme aus Bernburg.
Fluch.
Ja. Fluchangst, ja, meine Güte.
Ich hatte Angst vor Flüchen.
Flüchen, ja. Oh, ja. Na. bin auch ein ganz schlechter Beifahrer.
Ich auch. Oh mein Gott, ich trete jetzt die Bremse mit und so. Ja, ja. Oh Gott.
Also es gibt selten Menschen, wo ich im Auto sitze.
Und die habe ich noch nicht kennengelernt
bei mir. Oh, ich schon. Ich schon. Also einmal auf La Gomera mit einer Französin, die aus den Ardennen kommt, da sitzt du drinnen und merkst gar nicht, dass du Auto fährst. Ich habe sie dann gefragt, wo kommst du noch mal her? Von den Ardennen? Sagt die, ja, wieso?
Dann merkst du gar nicht, dass du Auto fährst.
Weil auf Gomera ist ja auch so kurvig, ne? Und da war halt einfach die Sache, dass die davor als hat die Straße gebaut, irgendwie so. Das Auto fährt autonom, fährt selber.
Kontrolle ist ja nur der Wunsch nach Sicherheit. Und also Kontrolle, alles unter Kontrolle zu haben, ist eine Illusion. Vielleicht hast du dich bei der einfach sicher gefühlt, bei ihrer, also ausstrahlungsmäßig und so.
Ja, auch wie sie gefahren ist. Weil sie hat die Kurven genommen, also da habe ich überhaupt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, sie wüsste nicht, was
sie macht. So,
genau. Ja, meine Liebe, wir würden jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Musik spielen. Dann haben wir schon die erste Stunde.
Genau.
War sehr kurzweilig, fand ich.
Ja, ging schnell vorbei.
Ging schnell vorbei. Und was wollen wir jetzt spielen?
Darf ich mir als was aussuchen? Oder
du darfst dir jetzt gerne was aussuchen.
Ich glaube, ich nehme tatsächlich schon das erste auf der Liste.
Das ist Blut von PTK. Was ist PTK?
PTK ist ein Künstler aus Berlin,
ja.
Kreuzberg.
Okay.
Sprachgesang.
Okay, Sprachgesang. Ja, und das hören wir uns jetzt mal an. Und dann bis zur nächsten Stunde, ihr Lieben. Dankeschön.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir schon in der zweiten Stunde. Liebe Anna,
ja.
Dein Unternehmen heißt Im Ton vergriffen.
Richtig.
Das ist ja ein schönes Wortspiel, eine schöne Ambiguität. Wo kommt das her? Im Ton vergriffen.
Es gibt einen Witz.
Echt?
Der lautet, was ist dem Töpferlehrling passiert, wenn er aus der Werkstatt geflogen ist? Er hatte sich wohl im Ton vergriffen.
Haha. Ah ja, okay.
Als ich die Firma gegründet habe, habe ich ganz lange überlegt, was wie der Name lauten wird. Und ich war erst bei irgendwas Englischen. Mhm. Und dann habe ich den Witz gelesen auf Pinterest oder irgend sowas. Mhm. Und dann habe ich meine Freunde abstimmen lassen tatsächlich. Und die haben alle gesagt, im Ton vergriffen.
Ist ja auch schön.
Und es war auch nicht mein, Favorit. Und im Nachhinein habe ich dann auch mitbekommen, dass auf jedem meiner Zeugnisse steht. Anna, warum steht
es? Ah ja, stimmt.
Aber sie vergreift sich zu oft im Ton. Und dann dachte ich mir, ja komm, leck Arsch, mal jetzt so. Hat sich ja dann über all die Jahre bewährt.
Ja, also ich finde den Namen toll und es regt ja auch irgendwie zum Nachdenken an, finde ich. Und ja, im Ton vergriffen kann man sich auch merken. Ja, also ich frage jetzt nochmal nach, ich hatte in der ersten Stunde schon gefragt, also dich findet man wahrscheinlich, wenn man eingibt, irgendwo im Internet, im Ton ja, vergriffen.
Keramik, im Ton vergriffen, Keramik, Quedlinburg, dann ist eigentlich der sicherste Weg zu mir.
Ja, es gibt ja immer, man muss ja auch an die Leute denken, die jetzt vielleicht keinen Computer haben, die dann irgendwo sich das merken müssen und sagen, zum Enkel, ne? Sag, guck mal jetzt hier, ich will mal zum Töpferkurs.
Die,
im Ton vergriffen.
Die müssen sich den Namen einfach merken und
ja,
den Enkel bei Google machen lassen. Also ich bin wirklich nur im Internet irgendwo
ja, aufzufinden. Ich sag mal, so ein Telefonbuch gibt's ja, gibt's zwar noch, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, wer da drin steht. Ich sehe die immer bloß in den Märkten stehen.
Ja, Fakt.
Nee, also es ist ein schöner Name. Ich glaube, der ist auch sehr einprägsam im Ton vergriffen. Und ich liebe ja so Wortspiele.
Ich auch.
Das ist so eine schöne Sache. Ja, und dann hast du jetzt hier, da wollen wir jetzt eigentlich mal so, ich würde jetzt in meiner Sendung, in meinem Background sagen, vielleicht ein therapeutischer Hintergrund, was jetzt aber kein therapeutischer Hintergrund ist, sondern einfach
ein Heilungsimpuls, so habe ich es genannt.
Heilungsimpuls.
Ja, mhm.
Ja, das, wenn man sich darüber unterhält und dann der eine nennt so, der andere nennt so, es ist ja auch manchmal sagt man irgendwas und der eine kann es greifen und der andere kann es nicht greifen. Der andere hat einen anderen, das ist halt einfach oftmals so und das ist, finde ich, dann auch das Wichtige, dass man dann nachfragt.
Ja.
Viele tun sich schwer mit Nachfragen, finde ich.
Ja, da zähle ich mich ganz doll dazu. Deswegen bin ich so ein Erbsenzähler, was Begrifflichkeiten angeht.
Mhm.
Weil ich bin nicht befähigt, jemanden zu therapieren. Das ist nicht meine, ich habe nicht die Qualifikationen.
Ja.
Und wenn das passiert im Umgang mit mir, bin ich cool damit. Und da bin ich dann auch stolz und freue mich drüber.
Ja.
Aber ich würde nicht damit hausieren gehen. Das möchte ich nicht.
Nee. Es geht ja auch darum, dass ich das jetzt aus meinem Kontext
ich sehe,
ja, und ich sag mal, es wird da draußen, sagen wir, von 100 Leuten 50 geben, die auch einen Klinik-Hintergrund wie ich haben, die halt einfach da Therapie dazu sagen, ja, oder therapeutischer Hintergrund, und andere würden sagen, die wissen ja vielleicht gar nicht so, wie wir das in der ersten Stunde schon hatten, auf was sie sich da so einlassen. Ja, die denken ja, also wir hätten noch so einen Krug da machen können, ne? Und dann und die würden wahrscheinlich nie herkommen, wenn da Therapie dran stehen würde. Ja? Das ist ja immer so, und das fasziniert mich hier so ein bisschen, dass du das alles so schön offen lässt, und doch so habe ich das Gefühl, dass du immer sehr nah an den Menschen bist, die zu dir kommen. Also das Gefühl, ohne es gesehen zu haben, aber das spüre ich, das höre ich auch raus, und das finde ich gut.
Ja, ich komme nicht drum rum, das ist mein Umgang mit Menschen, ich sehe immer alles, was die versuchen zu verstecken irgendwie, ich weiß auch nicht. Und aber hinter meiner Töpferscheibe macht sich jeder nackig, ob er will oder nicht. Und das, also ich provoziere das nicht, aber das passiert halt, weil man, das ist ja Achtsamkeit, die man da praktiziert. Und bis du dahin kommst, Achtsamkeit zu praktizieren, ist natürlich erstmal, da begegnest du einen Haufen von deinen Schatten. So, und ich sehe dann, ob dann, die Leute fahrig werden oder.
Ja. Und da haben die Menschen ja oft auch Angst. Und ich kann mich ja. Ja, weil das ist ja wirklich so, es ist ja auch was Ungewohntes.
Voll.
Leider, ne, bei sich zu sein.
Ja, genau. Ich habe das dadurch gelernt. Ich habe das nur durchs Töpfern gelernt.
Und ich hatte mal eine Therapie, 24 Stunden, Tag der Stille.
Oh Gott. Ja.
Und jeder hat dort in dieser, also jeder meiner, das war in der Tagesklinik, jeder hat gesagt, oh, der arme Thomas. Das war das Erste, was... Als, und ich so, ich gucke die so alle an. Ich sage, wieso? Naja, du laberst doch so viel und so weiter. Ich sage, ja, das mache ich. Aber,
gehst du mit dir selber in Dialog?
Ich sage, aber ich freue mich auf diesen Tag. Und ich war der Einzige von der ganzen Gruppe, der wirklich nicht gesprochen hat. Ich habe das so genossen und die Abschlusszeremonie war dann in der Kirche, weil das war eine christliche Einrichtung. Und die Therapeutin wartete dann draußen, sagte, verabschieden Sie sich hier noch und dann lassen Sie sich so viel Zeit. Und ich war dann auch der Letzte, der raus ist, habe ihr die Hand gegeben, habe mich bedankt und habe gesagt, ich würde jetzt gerne noch 24 Stunden haben.
Wie so ein Nest, was man dann verlassen muss wieder irgendwie.
Ja, und jeder denkt halt einfach, ja, der Thomas, man denkt ja zu viel. Die Menschen denken sich, interpretieren zu viel rein in Dinge, aber
die sie gar nicht wissen können.
Verlernen
dabei zu kommunizieren. Also
genau.
Man ist immer nur in der Annahme, das ist da aber so überzeugt von, anstatt einfach kurz mal klar zu sagen, ey, macht das gerade das und das mit dir, irre, oder irre ich mich da?
Ja, ja.
So, und da die Menschen verlernen, das ist ein Teufelskreis. Gut.
Ja, ja. Das ist leider heutzutage so, dass zu wenig meines Erachtens kommuniziert wird, dass immer erstmal angenommen wird, dass nach Optik geguckt wird. Und ich habe das als Kind schon gehasst. Man muss die schmutzigen Schuhe haben. So, warum? Habe ich nie verstanden. Ja, habe ich nie verstanden. Ja, aber das war, da war hat man zu meiner Zeit früher noch so richtig Wert drauf gelegt. Und,
aber auf die wichtigen Dinge dafür halt nicht. Ne? Jeder hat pünktlich eine Ausbildung gemacht und jeder weiß, dass man mit ungeputzten Schuhen nicht das Haus verletzt, aber keiner hat sich gelernt, um sich selber zu kümmern und mal in sich reinzuspüren und mal überhaupt, also ich wusste, bis ich 29 bin, nicht mal, also ich wusste überhaupt nicht, was ist meine eigene Erwartung an mich selber oder was ist eine fremde Erwartung an mich, die ich einfach nur erfüllt habe, weil ich daran gewöhnt war, die Erwartung von anderen Leuten zu erfüllen.
Wir werden, glaube ich, auch so konditioniert. Wenn ich jetzt so mal mein Leben so im Rückblick sehe, ist das auch so. Und diese 15 Jahre Selbstständigkeit, da ärgere ich mich heute noch, dass ich das gemacht habe.
Aber das hat dich doch hierher gebracht. Anders, die Leute, die... darf ich das sagen?
Ja, ja. Ja, ja, na klar. Ich hab damit keine Bauchschmerzen.
die Leute, die... wo Burnout sozusagen die Bewusstseinseröffnung, sag ich jetzt mal, irgendwie so komisch darstellt, die brauchen die harte Tour. Anders lernen die es nicht. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, ja.
Die brauchen die harte Tour und anders hätte es nicht gelernt.
Ja, und eine Freundin von mir, also eine Kollegin und Freundin, die sagte, wir hatten uns irgendwie mal ein halbes Jahr, bevor das passiert ist, auch getroffen. Ja? Und die sagte, Mensch, Thomas, du solltest mal zum Arzt gehen, du hast einen Burnout.
Nimmt man aber nicht an, denn, ja?
Nee, weil ich wusste, ich kann ja auch kein Englisch. Ich durfte ja kein Englisch lernen, weil ich in Russisch nur eine 3 hatte. Und
wow.
Ja, muss man auch erstmal nachvollziehen können. Und ja, das war mein Vater. Ne?
Und hättest du denn auch einfach gesagt, Thomas, du bist ausgebrannt, wäre es wahrscheinlich eine andere Nummer gewesen irgendwie, ja? Weil es empathischer wäre.
Ja, ne, weil ich habe das Burnout nicht, ich konnte das nicht greifen und das war ja nachher für mich auch schwierig.
Ja.
Ja, sage ich jetzt mal, erstmal, irgendwann bin ich aufgestanden, habe mich am PC gesetzt und habe Burnout angegeben. Ich das überhaupt richtig geschrieben habe, da überhaupt mal was angegeben. Ja, aber ich hatte dann, das muss ich auch sagen, und das ist ja das, wenn du so weit bist, in dieser Phase, dann ist es ja schon wichtig, dass du dann auch dran bleibst und da irgendwie guckst, dass du da erstmal was in Erfahrung bringst. Was ist das? Wo kommt das her? Was musst du tun? Ja, und deswegen mache ich ja auch diese Sendung. Weil
dann konntest du dich da schon am PC setzen.
Ich weiß bis heute nicht, also ich weiß schon warum, weil ich saß wirklich nur noch im Garten, habe es geschafft, jedes Mal aufzustehen, in den Keller zu gehen, mir ein kaltes Bier zu holen und habe zugeguckt, wie, ich sag immer, wie das Gras wächst, also die Wiese wächst. Ne? Also ich habe meinen Garten sprießen sehen, aber ich hatte keine Ambitionen, da irgendwas zu machen. Mhm. Ja, und dann irgendwann, ich wollte nicht so sterben wie mein Vater, der sich totgetrunken hat. Und Und das war, glaube ich, so, das wollte ich meiner Tochter nicht antun.
Ja,
und,
das ist auch richtig.
Und da bin ich dann aufgestanden und da war der Wille dann da. Und das hat ja später auch mit dem Alkohol so, war es ja ähnlich. Also eine Therapie kannst du immer nur machen, wenn du es selber willst. Wenn Voll. Du selber irgendwo den Willen hast, wenn dich irgendjemand irgendwo dazu drängt, dann bist das du überhaupt nicht offen. Habe ich alles erlebt.
Ich auch.
Therapie.
Also ich habe es auch selber praktiziert so.
Ja, also wie gesagt, du musst offen sein und wie gesagt, damals mit dem Alkohol war ich es auch. Ja, und ich habe lange, ein guter Bekannter, also ein Schriftsteller, der das Buch geschrieben hat, Alkohol und Intelligenz, Quotienten des Wahnsinns,
ja.
Der hat zu mir gesagt, der Kurt Nickel, Thomas, es gibt zwei Dinge. Entweder du hörst auf oder trinkst weiter. Zwischen denen gibt es nicht.
Genau.
Und ich saß immer so da, wenn ich mal wieder nach München komme, wo ich ja. 5 Jahre gelebt habe, schön im Biergarten, so eine Maßbier. Da habe ich mir gedacht, so ein Spezi geht aber auch. Aber ich habe es alleine nicht hinbekommen und habe dann gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Und das ist das. Das ist das, die Grundvoraussetzung.
Man muss erst knietief in der Scheiße stehen.
Ja.
Anders, Entschuldigung.
Ja. Und ich denke mal auch, wenn wir viel mehr, weil wir jetzt gerade bei Achtsamkeit waren und auf sich Obacht geben, wenn wir viel früher, viel eher, sage ich jetzt mal, wenn ich auf diesen Hof komme, ne, hier ist ein Yoga-Zentrum, hier ist eine Podologie, hier ist eine Tanzschule, hier ist
Motorradwerkstatt,
Fitnessstudio. Nee, ich meine jetzt so therapeutisch, also ich nenne es jetzt immer therapeutisch, also ich meine es halt einfach so, etwas für sich zu tun.
Ja.
Wenn ich jetzt irgendwann mal anfange, ein Yoga zu machen oder und dann sehe ich, ach, da ist ein Töpferladen, dann gucke ich da mal. Wenn ich das vorher so in meinem Alltag bauen würde, würden wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen in Therapie sein müssen.
Das wäre ein Schritt dahin, ja.
Ja, also ein Anfang, guter Schritt. Ja, ein guter voll, Schritt.
Voll, weil, also Yoga ist krass, finde ich. Yoga finde ich krass.
Ja.
Das macht so viel, also das ist ja nicht nur Bewegung, das macht ja auch viel mit. Allein unser Körper ist ja ein ganzheitliches System. Mhm. So, und allein sich morgens nach dem Aufstehen zu stretchen.
Ja.
Ich will jetzt nicht lügen. 17% weniger Wahrscheinlichkeit an Depressionen zu erkranken. 17%, nur weil du dich morgens ein bisschen stretcht. Ich kann auch sein, dass ich gerade voll gelogen habe und das sind 27 oder sowas. Auf jeden Fall deutlich über 10%, vielleicht sogar über 15%. Das soll ich meine 17%, so ja, das ist ganz schön. Das
ja, und wir haben das, und das Schlimme ist ja, also ich sag mal so, wenn ich das aus der heutigen Sicht sehe, ich bin 56, mit 40 ist das passiert, sage ich aus heutiger Sicht, genial, es war mit 40.
Ja.
Ja, also das ist so Midlife-Crisis, ja. Ne? Du kannst nochmal neu anfangen mit 40. Ja, da hast du noch irgendwie
bist
so...
Bist noch nicht zu alt.
Da bist du noch nicht zu alt. Ja, ja, es ist ja so. Und was ja auch jetzt das Schlimme und Phänomen ist, ist ja die Suizidrate von Männern...
Ist viel höher als die von Frauen.
Und im Alter von 65 bis 67. Aus dem einfachen Grund, weil sie da in Rente gehen.
Und auf einmal nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Zeit sollen und merken, ich bin nichts ohne meine Arbeit. Mein Vater ist da,
hat auch so ein und deswegen kann man auch immer bloß appellieren, sucht euch Hobbys, Arbeit ist nicht alles.
Genau.
Wir definieren alles mit Arbeit, aber wir nennen das Arbeit, weil und uns wird eingeredet, Arbeit ist wichtig, nee, etwas schaffen ist wichtig,
genau.
etwas zu gestalten,
einer
Tätigkeit nachzugehen.
Ja, und das hinterlassen ist, von mir aus auch
ja,
so.
Und das ist ja auch meins. Was meinst du, wie oft Menschen über mich lachen und sagen, du bist bekloppt, warum machst du das ehrenamtlich? Weil ich einfach sage, ja, ich kann
weil's
halt...
Weil es Berufung ist vielleicht auch einfach.
Nee, erstens die Berufung, es ist wichtig und...
Was geht's euch an?
das ist Anna, was geht's euch an?
Ja, ne?
Nein, und es ist halt einfach, ich möchte der Gesellschaft auch was zurückgeben.
Ja,
ich meine, ich kriege ja.
So eine Legacy hinterlassen irgendwie, ja?
Ich kriege ja auch Geld jeden Monat,
ja.
Wofür ich jetzt nicht arbeite. Ja, aus dem Renten.
Ja.
Erwerbsminderungsrente. Aber ich kann halt einfach eine gewisse Sache noch leisten und die möchte ich der Gesellschaft auch zurückgeben.
Einen Mehrwert.
Ja. Ja. Und das, weil es einfach auch wirklich wichtig ist, aufzuklären und vielleicht, dass man es vielleicht erstmal nicht so weit kommen lässt, dass man einfach kurz vor der Klinik steht.
Ja? Oder wenn, dann haben die Leute vielleicht, weil sie deine Radiosendung gehört haben, wenigstens schon mal von dir gehört und sagen sich dann einen Moment früher einfach, davon hat er doch in seiner Radiosendung erzählt. Mhm. Mein Gott, jetzt muss ich aufpassen. Das ist ja immerhin schon mal ein ganz kleiner Schritt.
Ja, und es fruchtet ja auch bei jedem oder kommt ja auch bei jedem anders an.
Ich sage immer, das sind alles unterschiedliche Vokabeln für eine und die gleiche Sache. Mhm. Letzten Endes kommt es, egal ob jetzt jemand durch eine Krise zu Gott findet oder zu... Bei mir waren es Sternzeichen und Steine. Ich weiß nicht wieso. Ich hab mich da früher so drüber lustig gemacht und mein Ding ist Sternzeichen. Ich bin voll die kleine Sternzeichenmaus geworden. Mhm. Und das hat aber dafür gesorgt, dass ich statt zu sagen, oh nein, der ist toxisch, der hat totale narzisstische Anteile und den als Bedrohung zu sehen, sage ich jetzt halt, Entschuldigung an alle, die diese Sternzeichen sind, ist halt Skorpion. So kann ich das mit Liebe sehen und nicht mit Urteil.
Mhm. Ja.
Und im Endeffekt kommt es alles auf die gleiche Sache hinaus. So
genau.
Annehmen, loslassen, annehmen, loslassen.
Ja, und das ist schwierig. Ne? Und wie gesagt, wir haben einfach auch noch diesen gesellschaftlichen Druck halt auch. Und wie viel gehen gar nicht in die Klinik? Wie viel, wenn es aber wirklich schon soweit ist, wie viel...
Das ist so schambehaftet auch noch.
Ja, das ist sehr, sehr schambehaftet. Und wenn ich so überlege, was so in den letzten Jahren, also als ich 40 war, als ich dann erzählt habe, ich habe einen Burnout, da haben mich die Leute angeguckt, wie kann der das sagen? Ja, und irgendwie hatte ich dann einer in einer Gaststätte irgendwo an der Toilettentür abgepasst und kann noch mal kurz reden.
Ich habe gehört, du hast eine Magenta.
Also die wollten schon so auch heimlich halt, nicht so in der Gruppe, in der man war. Ja, und heute ist es für mich schon sehr schwierig. Ich meine, ich begebe mich auch in dieses Klientel, bin ja auch noch im Landespsychiatrieausschuss und so weiter. Also ich habe sehr viel damit zu tun und merke auch langsam,
dass sich was ändert.
Das ist immer noch so schambehaft. Es ist schon
Scham ist ja eine Urwunde, die Menschen mit sich tragen. Also Scham ist eine der ersten und tiefsten Emotionen. Und bis man da gesellschaftlich rangekommen ist, da vergeht, glaube ich, ganz viel Zeit. Also ich glaube, das dauert, also wie gesagt, in ganz, 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 ganz kleinen Schritten. Ich glaube, das dauert ganz, ganz lange, so einer Generation zum Beispiel die Scham über irgendwas zu nehmen.
Das sowieso, ja. Also und es kommt ja, wie gesagt, dann auch nochmal drauf an, wie man dann erzogen wurde.
Genau.
Also ich gehe jetzt mal von der Generation meiner Eltern aus. Ja, die haben natürlich ganz andere Schamgrenzen als ich. Ja. Weil ich einfach auch wirklich mal, ich habe das auch nicht anders gelernt. Aber ich habe dann einfach mal gesagt, aber warum denn jetzt nicht? Warum jetzt einfach mal nicht in die Sauna gehen? Ja. Also würde ich meine Mutter nie reinkriegen, zum Beispiel. Ja, weil die das auch nie ist irgendwie... Ist
unanständig oder sowas, ja?
Naja, weil die hat selbst ihre Mutter nie nackig gesehen.
Oh Gottchen.
Ja, und früher hat man... Ich
auch drauf verzichten können, aber...
Ja, gut. Nein, also das argumentiert sie immer so. Ne? Also sie hat nie jetzt irgendwie, außer ihre Geschwister wahrscheinlich, noch nie... Also vorher nackigen Menschen gesehen, also sicherlich schon einen Partner, aber...
Ja, aber dennoch nur, wenn sie ein Kind gezeugt haben, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. War wirklich so. Ja, einmal rein und dann war ich da.
unbefleckte Empfängnis.
Ja, und ich bin dann aber irgendwann mal... Ich habe gedacht, du gehst jetzt da einfach mal rein. Ja, und ich habe es auch irgendwann mal mit meiner Mutter probiert. Die hat gesagt, nee, meine ich. Sag mal, was ist denn da? Guck mal, die eine Frau hat bloß eine Brust. Die andere hat bloß ein Holzbein. Ich sage, wo hast du jetzt das Problem? Es gibt doch auch diese Kills und Sauna ist so schön. Es ist so...
Entgiftend.
Ja,
da geht der ganze Dreck, der sich in unserem Faszien festgesetzt hat, durch Trauma und sowas, geht ja dadurch raus.
Und genau, du hast ja im Vorgespräch, als ich schon mal von der Sauna erzählt habe, auch ein bisschen komisch geguckt, als
du sagtest... Ja, ich traue mich auch nicht in eine Sauna. Ich traue mich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da alle nackig sind. Ich traue mich auch nicht.
Gut, ich wollte jetzt zwar auf dem Saunabereich was anderes hinaus, weil du sagtest, wie lange gehst du da rein? 10, 12 Stunden?
Ja.
Ja, manchmal brauche ich das. Manchmal sitze ich da auch wirklich in jedem Gang drin.
Krass.
Und dann, das ist aber dann einfach auch so ein Ding, wo ich mich dann nicht mehr spüre.
Ja, das ist so ein
Ding. Wo ich dann...
Wie in so einer Schwitzhütte, so eine schamanische. Da ist ja auch, das heißt ja fast so außerkörperliche Erfahrung fast.
Ich war noch nie in einer Schwitzhütte, da möchte ich jetzt aber dieses Jahr mal hin. Weil die sehr professionell sind und ich möchte das auch mal erleben. Das ist
soll krass sein.
Also Sauna ist für mich absolut wichtig. Es ist auch der Punkt oder der Ort, wo ich auch mein Ort der Erinnerung an die Kindheit, der Harz. Ja, wie gesagt, ich stamme ja aus Bernburg und es ist immer schön, hier in den Harz zu fahren und ich fahre auch immer Landstraße. Ich brauche da zwar wesentlich länger, aber...
Ja, der Harz ist auch schön.
Das ist so eine Erinnerung an früher. Wir fahren in Harz, wir fahren nach Thale, wir fahren nach Friedrichsbrunn, wir fahren nach was weiß ich wohin. Ja, und wir waren viel, viel, viel hier. Und das ist für mich einfach auch so wo ich einfach sage, ich fahre jetzt irgendwo hin, wo ich entspannen kann, wo ich loslassen kann. Ja, und dann ist diese Therme, wo ich hinfahre, hier nach Thale, ist ja natürlich auch noch wunderbar gelegen. Da sagt jeder, der da mal mitkommt, sagt jeder, der das hier nicht kennt, ne, was ich, wenn ich mal Besuch habe aus Tüpfingen, was weiß ich, jeder sagt, alleine die Kulisse hier schon ist schon...
Das haben sie schön gemacht.
Und das ist auch so heilsam. Ja, und das ist so... Und wenn wir da halt einfach wirklich mal langsam umdenken, dass Arbeit nicht alles ist.
Auf jeden Fall.
Ja? Ich verstehe jeden, der jetzt auch sagt, Mensch, ich bin jetzt hier nicht ein App-Entwickler oder nicht in der Verwaltung oder dies. Ich habe halt einfach nur so und so viel Geld. Ja, und ich muss meine zwei Kinder durchkriegen, weil ich Vorschuss kriege. Das ist schwierig.
Ja, klar.
Ja, aber es gibt für alles...
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.
Es gibt für alles eine Lösung, meines Erachtens. Und ich weiß selber, wie das ist. Ich stehe so oft auch vor dem verschlossenen Tor und denke mir, geh doch einfach durch, mach doch diese Tür auf. Geh doch einfach durch, es ist doch nicht schwer. Danach hast du es doch dann geschafft. Ja. Und wenn ich dann nicht dazu bereit bin, dann passiert auch nichts.
Ja.
Ja, aber es gibt bei mir so Momente, wo ich dann einfach sage, jetzt mach ich's. Und dann mache ich es und dann kommt das Nächste und es kommt das Nächste und es kommt das Nächste.
Und dann läuft auf einmal alles gut.
Und dann läuft auf einmal alles super und dann hast du so ein Glücksgefühl.
Ja.
Und
dann lacht man sich selber so ein bisschen aus. Von wegen, alles, was mich davon abgehalten hat, war, dass ich eine Schissbuchse bin und einfach mal ganz kurz schon wieder nicht aus meiner Komfortzone raus wollte.
Weiß ich nicht, ist das Schissbuchse?
Ich bin bei sowas, was neue Sachen angeht und so, ich bin...
Mhm. Nee. Aber ich weiß nicht, ob das so die Schissbuchse... Angst.
Aber ist ja Angst vor was Neuem.
Ja, aber Angst ist ja auch nicht verhandelbar. Meines Erachtens. Weil wenn ich sie habe, berechtigt oder unberechtigt, ich habe sie.
Das stimmt, ja. Aber das, womit man ja Angst wegbekommt, ist ja, also Mut. Es sei denn, es ist jetzt Todesangst und sowas. Das meine ich nicht.
Ja, nee.
So dieses, ach, probiere ich jetzt mal den Weg aus, anstatt den zu gehen. Das ist trotzdem irgendwie Angst oder Bequemlichkeit nicht.
Aber Mut ist ja etwas zu tun, trotz der Angst.
Genau, ja, genau das. Und sich gegen so ein Gefühl zu stellen, das ist
schwierig.
Verlangt mir auch immer
schwer. Und da hat mal jemand, ein Motivationstrainer, gesagt, das Gegenteil von Angst ist nicht Mut. Das Gegenteil von Angst ist
Liebe.
Nee, Dankbarkeit.
Oh.
Weil er erklärt dann, ist schwierig zu verstehen, ich sage es aber trotzdem noch.
Danke für die Lektion, die ich dadurch gelernt habe.
Nee, du musst dir vorstellen, du kommst jetzt in einen Raum rein, der ist dunkel. Ja, und jetzt reiß mal die Dunkelheit daraus, die Angst. Die Angst wird ja assoziiert mit Dunkelheit. Jetzt reiß mal die Dunkelheit raus, kannst du nicht. Du kannst den Raum nur hell kriegen, wenn du das Licht anmachst. Also die Dunkelheit überstrahlst mit Dankbarkeit.
Ich habe eine sehr gute Herleitung zu dem Tondings.
Ja.
Bei Kintsugi sagt man...
Kintsugi, was ist Kintsugi?
Moment, da sagt man, Risse sind der Ort, wo das Licht eintritt. Oder Narben sind der Ort, wo das Licht eintritt. Und Kintsugi ist, ist die japanische Kunst, zerbrochene Keramik mit Gold zu reparieren und sie dadurch, obwohl sie zerbrochen war, noch wertvoller zu machen. Und das huldigt so das Nicht-Perfekt-Sein von Dingen und das Dingen erst durch Verschleiß sozusagen ihr Leben eingehaucht wird. Und das halt, also das ist daraus ist eine Philosophie gewachsen.
Ja.
Jetzt ganz stoisch gesagt ist es halt Keramik mit Gold reparieren, damit man eine teure Schale nicht wegwerfen muss. Und da, wie die Japaner halt so sind, ne? Hat alles einen tieferen Sinn, dies, das.
Das ist aber schön.
Ich weiß.
Ich finde das schön. Und man muss nicht, wenn irgendwas an Porzellan und Keramik kaputt gegangen ist, wegschmeißen. Man kann es auch reparieren. Und ich weiß, mein Vater hat mich mal geschubst als Kind. Geschubst. Und ich bin gefallen und gegen eine für DDR-Zeiten sehr wertvolle große Bohnenvase. Mm. Und die ist zerbrochen. Mm. Und da war meine Mama sehr, sehr traurig. Mm. Ja? Und dann haben wir da wirklich, mein Vater und ich, das tat uns echt so leid, da haben wir da wirklich, glaube ich, 3 Tage dran gesessen und haben das Ding wieder, diese große Vase wieder zusammengeklebt. Ja, man hat es ein bisschen gesehen, aber die Vase war wieder da. Mm. Ja, und wenn ich das jetzt noch, also ich versuche mir das jetzt gerade mal so bildlich vorzustellen, Gold hätte jetzt zu dem Braun nicht gepasst, aber vielleicht bin ich irgendwo in eine weiße Porzellanschale. Ja?
Du hebst die Sachen, also Kintsugi beschreibt das, dass du die Risse durch das Gold erst recht hervorhebst.
Ja,
dass
ja.
Dass du die erst recht betonst.
Und da komme ich jetzt wieder zu einer schönen Überleitung. Und das ist ja so, weil viele Menschen scheuen sich ja vom Alter. Ja? Und denken, sie müssen sich jetzt hier schon irgendwie Botox spritzen und dies und jenes. Nein, ich finde Menschen... die das Leben gezeichnet hat, finde ich schön.
Voll.
Ja, jedes Grübchen, jede Falte, das erzählt doch was von einem. Ja, und das finde ich schön. Wie heißt das nochmal?
Kintsugi. Da auf der Tüte drauf. Kintsugi-Set.
So klein, Mensch, ich brauche noch eine Brille. Ja. Kintsugi. Genau, ich hatte das auch gelesen, ich frage jetzt nur nochmal nach. Kintsugi mit G, ne? Mhm. Kintsugi, und das ist so ein Projekt von dir. Also ich sehe jetzt hier eine Tüte, eine Papiertüte, da steht drauf Ton, also mit hast du das drauf gemalt, mit Schablone, glaube ich, ne?
Ich habe es gestempelt, ja.
Oder gestempelt, irgend sowas, mit also so eine braune Tüte, wie man so einen braunen Postumschlag hat, und da steht mit grau, gräulich, würde ich sagen, drauf, Ton, Freizeichen, Herz und das gleiche nochmal umgedreht, Ton, Herz. Und dann sehe ich ein Herz in Gold und Weiß und unten so ein ausgeschnitten in der Tüte und dann so ein Gitter, so ein Netz reingenäht.
Dass man schon mal gucken kann, was drin ist, ja.
Mhm. Wo kommt das her, Ton, Herz?
Ton, Herz, Herzton.
Mhm.
Es ist ja im Prinzip ein Herz aus Ton, was ja da in der Tüte ist.
Genau. Wir müssen das dazu erklären, wir sind ja im Radio.
Ja.
Wir haben hier unten so ein schönes Stückchen Holz. Ich würde sagen Buche.
Ich habe keine Ahnung.
Eine Eisenstange.
Ein Nagel,
ja. Ich nehme das Herz mal hoch. Das ist ein 150er Nagel, ja. Und oben ein geformtes Tonherz.
Genau.
Tonherz, das ist das Tonherz.
Das ist das Tonherz.
Und wo
das ist das Tonherz.
Und wo kommt das Tonherz her? Aus deinem
Aus meiner Hand.
Ja. Und dieses, ich möchte ja einfach...
Also das ist so ein bisschen eine Hommage an meinen Toni. Toni, haha.
Ja, das ist so ein schönes... Ich finde das mega. Ich finde das... Ich finde das mega, was in deinem Kopf so vorgeht, wie du so Verbindungen schaffst. Das finde ich schön.
Ja, das war mein bester Freund. Mhm. Und der ist vor fast 2 Jahren gestorben an Herzversagen. War die Todesursache. Und ich glaube, der ist am gebrochenen Herzen gestorben, weil das Leben ihn so ein bisschen einsam gemacht hat. Und der hat auch viele Schicksalsschläge erlitten und so. Und psychosomatisch kann man ja wirklich, also es gibt dieses Broken Heart Syndrom. Ne? Mhm. Und das war das Erste, was, als ich habe ihn gefunden, bin dann in meine Stammkneipe gegangen und habe erstmal realisiert, so was los ist. Und eine meiner engsten Freundinnen, Charlotte, war die Erste, vor der ich es aussprechen konnte. Und das war der allererste Satz, den ein Mensch in Bezug auf die Tragödie zu mir gesagt hat, tja, man kann auch an gebrochenen Herzen sterben. Und das hat so gesessen. Und dann ging das relativ schnell, dass die Idee kam, weil ich musste irgendwo hin mit dem Schmerz. Und das ist nach wie vor das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Mhm. Und ich musste es auch der Familie sagen.
Oh.
Ich wollte das unbedingt, also wir waren zusammen und ich habe eine enge Bindung noch zu der Familie gehabt und zu ihm und alles. Genau, und sag meiner Mutter, dass du ihren Sohn tot gefunden hast, ne? Das ist alles...
Das will man, glaube ich, gar nicht.
Aber ich wollte auch nicht, dass die Bullen es ihr sagen. Genau, und jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Achso,
genau.
Die Mutti hat gesagt, dass sie es mit ihm auch immer nicht so leicht hatte, aber die haben es immer geschafft, jeden Schmerz, den irgendeine Krise mit sich gebracht hat, zu transformieren. Und sie hat mich dann angeguckt, Anna, was mache ich jetzt mit dem Schmerz? Und das war irgendwie, das hat so tief gesessen, dass ich musste irgendwas ihm zu Ehren machen, um mir zu helfen, um irgendwo hin mit der Energie... um nicht durchzudrehen, um ja, ihn und sein Leben und wir war einfach nochmal zu wertschätzen. So.
Also ich glaube, er guckt vom Himmel zu.
Klar, natürlich.
Wird sich da, glaube ich, sehr drüber freuen. Also ich würde das schön finden, wenn ich so eine Freundin gehabt hätte.
Ich glaube, er findet es albern. Also ich glaube, er wird es albern finden, aber...
Nee, das würde er dir sagen, aber ich glaube, er findet es schön. Nein, also ich glaube, ich sitze ja jetzt hier auch davor, ich glaube schon, dass da der stärkste Mann, sage ich jetzt mal, auch sentimental werden würde. Das glaube ich schon, weil es ist wirklich, wenn ich jetzt hier so drauf gucke, auch sehr schön. Hier ist noch auch ein Bogen Papier drin mit einem goldenen Herz drauf.
Das ist die Anleitung.
Und da ist die Anleitung drin.
Eine kleine Einführung halt.
Und eine kleine Einführung, ein bisschen was Schönes. Und hier ist noch ein Pinsel dabei.
Ein Fläschchen mit Gold.
Ah, das ist da drinnen, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ein weißes Tuch, das weiße Tuch ist auch wichtig. Weißes Tuch, ein Pinsel, ein Fläschchen mit Gold und Sekundenkleber.
Genau. Okay.
Und Sinn der Tüte ist halt, dass du dich mit dem Schmerz verbindest, den du überwinden möchtest. Das Herz anguckst, dich damit verbindest sozusagen, es in das weiße Tuch einwickelst als Vergebung, es auf den Boden, es loslässt, den Schmerz. Oder gegen die Wand wirfst, so wie Loslassen halt ist. Hat einerseits den Vorteil, die Scherben sind dann in dem weißen Tuch.
Ja.
Und nicht im ganzen Raum verteilt. Aber ich fand die symbolisch, also mir ist das mit dem weißen Tuch als symbolische Bedeutung für Vergebung so eingefallen, weil Vergebung war für mich auch eine übelst wichtige Etappe, weil als ich vergeben habe, ist alles besser geworden. Ist alles leichter geworden irgendwie.
Vergeben in puncto dieses Todes?
Nee, generell auf mein Leben bezogen.
Auf dein Leben.
Toni und ich haben eine krasse Story. Wir haben einfach eine sehr, eine sehr dramatische Beziehung hinter uns. Und also ich glaube, Es war Wahnsinn. Also, dass wir uns nicht totgeschlagen haben, ist wirklich ein Wunder. Und mit Trennung und sich danach hassen und dann Freunde werden und sowas, das hat alles mit Vergebung ganz viel zu tun gehabt.
Ich finde Vergebung auch wichtig.
Voll. Aber ich wusste jahrelang nicht, wie es geht.
Ja, weil...
Und deswegen das mit dem weißen Tuch, dass man einfach irgendwie, ich brauchte immer irgendwas, ich brauchte eine Anleitung. Ja. Da sollte wer erklären, was ich machen muss, damit ich vergeben kann. Ich konnte das nicht einfach im Kopf machen, ich musste irgendwas machen immer. Und um jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Dings zu kommen, die Scherben sind dann da drin und du klebst das halt mit den, du klebst das dann wieder zusammen. Es hat Sollbruchstellen, es bricht meistens so in 5-6 Teile. Und dann bepuderst du das mit dem Goldstaub und hast dann so wie eine kleine, deswegen auch der Sockel, eine kleine Trophäe für deine Resilienz, Heilung, was auch immer.
Also Resilienz, für die, die es noch nicht wissen, ist Wiedererstarken.
Oh, sehr schön.
Ja, ja. Ist Wiedererstarken aus einer Krise heraus. Und ich finde da immer das Synonym oder das Bild... der Resilienz ist ganz einfach. Das ist eine Asphalt- oder Betonstraße oder Weg und da kommt ein Löwenzahn raus.
Ja, hatte ich gerade auch im Kopf.
Und das ist so, also da steht meistens, wenn du so ein Bild siehst, da steht meistens Resilienz drunter, weil das ist das Zeichen. Ja, weil der Löwenzahn war ja vorher da.
Ja, genau.
Na, und der war ja da. Das ist ja, wenn ich sehe, das ist der Mensch, der läuft jetzt hier rum, in einer barfuß geerdet auf der Erde. Ja, und dann kommt irgendeiner und meint, er muss da jetzt eine Asphaltdecke drüber machen.
Ich tue mir da mal Chemie drüber.
Ja, ich mache da jetzt einfach mal was drüber. Und das ist ja das, was uns im Leben passiert.
Genau.
Ja, wir sind jetzt der Löwenzahn.
Von da.
So, und auf einmal kommt, wie bei Pechmarie,
stimmt,
oben was drüber.
Gute
aber diese
Assoziation, finde ich. Mit Pechmarie.
Ja. Und jeder denkt, ja, diese...
Das ist doch besser.
Diese armen Blumen und dies und jenes. Ne? Und die anderen sagen, ja, eine schöne Straße haben wir jetzt hier. Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir Asphaltkrebs. Ne? Wo das herkommt, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber,
von Menschen.
Ja, von Menschen. Genau. Und ich muss es bloß erklären können. Und so muss man sich das auch vorstellen. Man ist dieser Löwenzahn, man wird zugeschüttet mit irgendwelchen Müll, den man nicht versteht, was in anderen Köpfen rumgeht, warum da irgendwelche Sachen einem aufgebürdet werden.
Und ragt trotzdem zum Licht.
Ja, und dann kommt, dann ist das, irgendwann hast du diese Decke, dann hast du, dann bist du aber noch nicht tot. Du hast bloß erstmal...
Risse sind der Ort, wo das...
Genau, und dann fängst du an zu kämpfen. Dann musst du sagen, du willst wieder die Sonne sehen.
Ich habe neulich eine Studie, keine Studie, einfach nur so einen Satz, wo das wissenschaftlich belegt ist, wie viel, ich habe es leider vergessen, die Zahl, wie viel Kraft ein kleiner Löwenzahn hat, um diesen aufbringen kann, eine kleine Pflanze, eine kleine Blume, um durch diesen Asphalt sich zu bohren. Mhm. Das ist unvorstellbar. Mhm. Also dieses kleine Pflänzchen da, ey.
Ja, also, und das ist, ich sag mal, wer sich gestolpert ist oder gefallen ist oder einen verkehrten Weg genommen hat. Mhm. Ja, ich sage immer so, Rotkäppchen ist ja auch nicht gestorben, sie ist ja auch vom Weg abgekommen. Ja, und das gehört, glaube ich, auch zum Leben dazu. Aber wem das passiert ist, der weiß und wieder da raus möchte, der weiß, wie schwierig das ist.
Ja,
ja, weil du bist ja nicht mehr so leistungsstark in dem Moment, weil du bist ja eingeschränkt, du hast, sag mal, ne, du begibst dich dann alleine irgendwo in deinem Bett, ich kenne das noch so von meinen tiefsten Depressionszeiten, dann bist du da so irgendwie und willst eigentlich gar nicht und so stelle ich mir das auch vor mit dieser Pflanze, aber du hast
so
dann irgendwann,
begraben irgendwie, ne?
Ja, und irgendwann stehst du auf
es reicht.
Und sagst ja, also wie gesagt, ich hatte mal eine ganz, ganz schwierige Phase, da bin ich aufgestanden und habe mir mein Zimmer angeguckt und habe gefragt, wer wohnt hier eigentlich?
Ja, das, ja, kenne ich. Ich kenne das mit in den Spiegel gucken. Ich habe in den Spiegel geguckt und habe, also nicht diese Metapher, dieses so, ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt, das meine ich nicht, sondern ich habe die Person angeguckt und wusste nicht, wer das ist. Ich wusste null, wer das ist und ich hatte Angst vor der Person, die im Spiegel steht, weil ich dachte, eine fremde Person steht in meiner Wohnung.
Nee, bei mir war so viel Müll drin.
Oh Gott,
ja. Und ich denke mir, welcher Assi wohnt hier, weißt du? Und das ist so, du kannst das auch nicht wirklich beschreiben.
Psychische Brüche erkennst du am Zustand meiner Küche, hat mein Rapper gesagt. Und das finde ich, also die Wohnung spiegelt ja das wieder, was man ist.
Ja,
und weil wie viel Chaos da drin ist und sowas.
Ja, ja.
Da gehe ich auch voll mit. Also meine Wohnung sieht in so, sagen wir mal, in schlimmen Schaffensphasen auch aus. Boah.
Das
kommt immer wieder und das geht aber auch immer wieder.
Ja, ja. Und das. Das nimmt man irgendwann an. Man sagt irgendwann, okay, jetzt ist die Phase, wo ich jetzt halt einfach mal kreativ bin.
Ich gebe mich dem hin.
Mann. Und ja, und sag mir, ich kann es jetzt eh nicht ändern.
Ja, und das ist halt auch, man nimmt es an, um es wieder loszulassen. So.
Ja, ja, und das sind halt einfach, das sind halt diese Phasen und da bringt dich auch keiner, sage ich jetzt mal, auf die Beine, indem man sagt, jetzt mach doch mal, wie sieht das hier aus?
Das macht es eigentlich noch schlimmer.
Das macht es schlimmer, ja, finde ich auch.
Und sowas war bei mir auch immer so.
Dieser Druck und es ist halt einfach.
Und wieder die Scham.
Auch. Dann kommt die Scham noch dazu, ja, und dann, also ich weiß noch, als mein Stiefvater noch lebte, als meine Eltern dann mal bei mir waren und wie gesagt haben, wir helfen dir mal, die waren so schnell.
Ja, weil die ein Konzept hatten und du hast es ja total verloren, du warst ja.
Und das hat mich richtig nach unten gebracht.
Ja.
Das hat mich richtig nach unten gebracht. Ich habe geheult. Ich habe um der Ecke mal ein Bier getrunken und habe gedacht, fahrt jetzt bitte. Das ist so...
Unerträglich.
Unerträglich, ja. Und wenn du selber aus so einer Zeit kommst, wenn du so ein Macher bist, wenn du so ein...
Das war für mich,
glaube ich, so am schlimmsten.
Das Ego muss erstmal gebrochen werden.
Und irgendwie. Das muss erstmal... Und ich weiß noch, wie die mich damals auch versucht haben, runterzubringen mit Mandala malen. Ne?
Oh Gott, wenn ich noch ein Mandala in meinem Leben malen muss, dann schlage ich auf den Tod.
Kann ich dir aber einen guten Tipp geben? Ich musste einmal in einer Klinik 5-mal am Tag Mandala malen. Und ich hatte so die Schnauze voll, die wollten mich runterbringen. Und ich hatte aber vorher in der Schmerzklinik gesehen, wie zwei Omas, also wir mussten da so einen Kalender ausmalen, ne, hatte die so gemacht, für jeden so einen Kalender.
Juhu, ja.
Und irgendwie war im Februar ein Schneeglöckchen. Und ich meine, das war ein weißes Blatt mit einer schwarzen Umrandung. Ja? Und die eine hat sich gedacht, wir sollen hier was ausmalen. Das war auch spannend. So saßen so zwei Omas und die eine sagte sich so, ich muss das ausmalen.
Omas sind halt auch so geil eigentlich.
Und, ja. Ja, und hat so ein leicht zartes Rosa genommen. Und die andere, die hat das eben so gelassen. Und irgendwie haben die Blätter vertauscht. Und auf einmal sollten wir das dann vorzeigen, was wir so gemalt haben, ne? Wie wir den Kalender so gestaltet haben. Und auf einmal kriegt die eine mit, was ist denn das hier? Warum ist denn mein Schneeglöckchen rosa? Das ist mein Zettel. Warum hast du denn rosa? Oh nee, die hat ihre auch noch mit rosa gemalt, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, die hat von der anderen, weil die das nicht rosa gemalt hat, auch so rot. Sagt sie, Schneeglöckchen ist doch weiß. Ja, aber wir sollen es doch mit... Überleg mal, diese unterschiedlichen Ansichten. Die eine war so hörig, sie müssen das ausmalen. Und die hat sich gedacht, ich muss das jetzt ausmalen, ich muss auch das Schneeglöckchen ausmalen.
Genau, und die andere,
hat gesagt, nee, es ist ja weiß.
Ja.
Warum soll ich denn das jetzt ausmalen? Ja, so. Und dann haben die sich da ins Wagen gekriegt. Und dann nimmt die eine auf einmal einen weißen Buntstift. Weißer Buntstift ist auch so ein Name, ne? Weißer Buntstift. Weiß ist ja nicht bunt, aber gut. Nimmt einen weißen Buntstift und malt da drüber. Über das Rosa bei der, ne? Und als ich dann später da in der Klinik war, sollte ich wirklich, alle anderen haben irgendwie einmal am Tag Mandala malen gehabt oder so und ich 5-mal. Ich hatte so die Schnauze voll. Und dann habe ich so gedacht, habe ich so geguckt, wo die Buntstifte sind. Dann habe ich mir einen weißen genommen, habe den schön angespitzt, habe den daneben gelegt und dann kam die Therapeutin und sagte, Herr Rettig, was ist mit Ihnen los? Ich bin fertig. Ja, Sie haben noch nicht gemacht.
Ist alles weiß aus wie mal.
Ich sage, guck, hier hast du meinen Stift. Und
ich glaube, das war bei dir, weil du dich bestimmt durch die Selbstständigkeit und durch dein Sternzeichen. Ich glaube, die wollten erstmal dir nahelegen, dass du dich unterzuordnen hast, kann das sein?
Mhm.
War bei mir auch immer so, aber die, ja, wir Gehirnten. wir gehören.
Ja, ja, dieses, also ich kann mich schon unterordnen. Also das ist, ich das
große Schwierigkeiten.
Nee, also ich sag mal, wenn ich jetzt mit jemandem irgendwas zusammen mache und ich weiß, der hat einen Plan, da ist mir...
Du kannst das jetzt, aber konntest du das da schon?
Ja, ja, okay. ja. Also das habe ich gleich, man hat mir das vorher auch schon gesagt, also 15 Jahre selbstständig, du wirst dich nie irgendwo wieder anstellen lassen können, weil du kannst dich nicht unterordnen. Sag ich doch, jetzt. Ich sage, ich habe, also ich bin ein Mensch, ich mag keine Laberbacken.
Ja.
Ne, so, und so Stuhlkreise und so, weißt du, hätte, könnte, tate, tute, täte, das ist nichts für mich. Ich bin so, wir setzen uns zusammen, das ist unser Thema, da wollen wir hin, wer kann hier was, wer bringt hier was mit ein, okay, wir wollen da hin, das ist unser Ziel. So, und jetzt nicht, hätte, könnte und da müssen wir noch und da, nee, lass uns doch morgen nochmal treffen, nein, heute wird die Entscheidung getroffen, das, so bin ich.
Ja.
Ja, so, und wenn ich jetzt, ich weiß, ich bin ja jetzt in der Position, wo ich jetzt einfach, wenn ich irgendwo hinkomme, da ist jemand, der ist verantwortlich dafür und meine ersten Chefs, die waren, ich war 40, 42 und die waren 25 bei so einer Maßnahme.
Ja.
Ja, das war mir egal. Okay. Wichtig ist immer die Augenhöhe. Und wenn mir ich sage auch immer, wenn mir ein Sechsjähriger ein Atomkraftwerk erklärt, weil er es kann und ich nicht, dann höre ich dazu und akzeptiere das. Aber was ich nicht mag, sind halt einfach so Laberbacken, die so denken, weil sie jetzt irgendwann mal eine Ausbildung gemacht haben und da vielleicht im Fleiß gelernt haben. Und so habe ich damals auch immer meine Bewerbung. Wenn einer schon so alles irgendwie so und das Zertifikat noch und da noch, wo ich einfach dachte, naja, hast du auch irgendwann mal gearbeitet?
Noch nie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt oder
so Scheiße. Ja, und
es ist, die Gesellschaft entwickelt sich irgendwie auch immer mehr in dieses, dass die Leute, die so rumschwafeln und eigentlich total unkonstruktiv sind, also die wirklich den Prozess eigentlich eher aufhalten, durch so Geschwafel, die verdienen mehr Geld als Leute, die halt sich eigentlich kaputt klächen so.
Ja.
Und halt wirklich auch Veränderung bringen wollen.
Ja.
Hast du vergessen, Timer zu stellen?
Nee, der Timer ist gestellt, aber er ist aus. Hier unten läuft eine Zeit mit. Ja, wir haben noch 7 Minuten 22.
Okay.
Viel haben wir ja nicht mehr, weil wir wollen ja noch zum Ende ein Lied spielen.
Stimmt.
Ja, also ich habe mich gefreut über dass du mich hier reingelassen hast.
Ja.
was wahrscheinlich für dich auch erstmal gar nicht so einfach war.
Ich bin kautzig, ja.
ich muss sagen, ich wusste ja viele Sachen auch gar nicht und im Vorgespräch habe ich einfach auch erst so, da waren wir jetzt einfach immer noch so, da dachte ich, okay, wird eine Herausforderung.
Ehrlich?
Ja.
Ich mache das aber nicht mit Absicht.
Nein, ich liebe Herausforderungen.
Ich höre das aber ganz oft und ich will gar nicht das Signal geben, dass ich eine, also ich sende, glaube ich, komische Signale immer nach außen hin, so.
Das war so, ja.
Ganz oft, aber das mache ich nicht mit Absicht.
Nein, also ich mag das ja. Für mich ist das ja, wo ich halt einfach sage, okay, das nehme ich auf, das verarbeite ich, das respektiere ich und ich gucke, wie ich jetzt den Draht finde. Und muss ich auch sagen, als du da die Gänsehaut bekommen hast, das war für mich so eine Auszeichnung.
Ich bin eine kleine Zartmaus.
Ja, ja, aber das musst du ja erstmal schaffen. Also da habe ich mich echt gefreut, dass ich das dann, das ist einfach so, weil ich so bin, wir uns so unterhalten haben und du dann auf einmal so offen warst.
Ja, das dauert immer eine Weile,
glaube
ich, und dann...
Also ich finde das jetzt gar nicht negativ.
Ja,
ne?
Ja.
Ich liebe ja Herausforderungen.
Du willst das wertschätzen, ich verstehe das schon.
Du willst es, du versuchst es wertzuschätzen.
Ja, nee, ich weiß, worauf du hinaus willst und das... Ich weiß nicht. Vielleicht kriege ich das im Laufe meines Lebens mal noch in
Kontakt. Ja, du bist ja auch noch jung und... Das.
Nee. 29?
Nein. Naja, was? 32 hast du gesagt. Naja, das ist doch jung. Ich meine, ich bin 56, das ist auch noch jung. Ja, also wie gesagt, ich habe mit 47, als es dann anfing, als die Leute immer zu mir sagten: Mensch, alter Sack, sag ich, wieso alter Sack, ich habe noch nicht mehr die Hälfte geschafft, wie die Hälfte. Ich sage, ich bin 47. Ich sage, ich will 100 werden.
Ja.
Ja? Und dann, ja, dann kommt, einer hatte dann mal gefragt, woher willst du wissen, dass du 100 wirst? Ich habe nicht gesagt, dass ich 100 werde.
Warum willst du wissen?
Ich will. Und das ist ja das, was ich jetzt als letztes, und dann hast du das letzte Wort, was ich jetzt nochmal mitgeben möchte, es ist immer ein Prozess im Kopf, das Umdenken. Weil ich habe mir dann damals gesagt, wenn ich mir jetzt dieses Ziel nicht nehme, egal ob ich 100 schaffe oder nicht, das, darum geht es gar nicht. Es geht ja darum, wenn ich dieses Ziel habe und mich jetzt betrachte, wie kaputt bin ich jetzt, ich trinke vielleicht zu viel Alkohol oder ich mache dies oder mache jenes, betreibe Raubbau an meinem Körper. Ja, das kenne ich ja auch bei mir sehr gut. Dann werde ich keine 100.
Genau.
Da bin ich froh, dass ich 60 werde, ja, aber ich will 100 werden. Also es ist immer ein Prozess. Es ist immer ein Prozess im Kopf und der muss passieren und dann geht es einem besser, finde ich. So, jetzt das letzte Wort.
Das letzte Wort.
Möchtest du noch was mitteilen?
Nein, ich glaube nicht. Was passiert dem Töpferlehrling, der aus der Werkstatt geflogen ist? Er hatte sich wohl im Ton vergriffen.
Genau. Das ist das Abschlusswort. Ich verabschiede mich bis zum August. Vielen lieben Dank, liebe Anna. Und
ich danke dir.
Bis dahin allen eine schöne, gute Sommerzeit.
Tschüss.
Tschüss.